Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan und
Witold
und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
Heute zoomen wir ganz weit raus. Wir sprechen mit Monika Neuhöfer-Aftic, Baubürgermeisterin von Lörrach, und Matthias Stippig, Architekt und Stadtplaner bei ASDOC. Wir wollen herausfinden, wo verläuft die Grenze zwischen Architektur und Stadtplanung? Kann Stadtplanung gesellschaftliche Entwicklungen auffangen? Und wie antizipieren Stadtplaner die Zukunft? Wir steigen zunächst mit hohem Abstraktionsgrad in die Thematik ein, verdeutlichen die Prozesse anschließend aber anhand des konkreten Beispiels der Laufenmühle.
Das Projekt Laufenmühle hat Modellcharakter. In einer Art kuratierten Gewerbegebiet entsteht auf einem alten Industrieareal eine vollkommen neue Vision eines Gewerbegebiets. Mit dabei ganz viel Holzbau. Eine Folge, die unsere Perspektive weitet und den Holzbau aus einer bisher nicht diskutierten Perspektive betrachtet. Viel Spaß beim Anhören.
Ja, vielleicht zuerst mal, wer seid ihr, oder?
Okay, Ladies first.
Haben wir schon gesagt, wo wir sind? Im höchsten Rathaus in Deutschland,
Baden-Württemberg.
Okay. Im schönen Lörrach bei schönem Sonnenschein.
Bleibt es auch das höchste Rathaus? Gibt es nicht in Karlsruhe bald das Karl, das Landratsamt, als Hochhausprojekt?
Ja, das sagen die Karlsruher, ne? Also schauen wir mal. Also wir sind im Moment, und das seit 50 Jahren, das höchste Rathaus in Baden-Württemberg. Das steht komplett unter Denkmalschutz. Und ich sage immer, es ist das schönste Rathaus der Republik. Punkt. Für mich hat das Weltkulturerbestatus, habe ich auch mal rausgehauen, den Satz. Liegt vielleicht daran, dass ich in Köln aufgewachsen bin und da sind alle immer so ein bisschen breitbeinig und stolz auf das, was sie haben, und bringen es auch gut auf den Punkt. Da bin ich auf einem Bauernhof aufgewachsen und habe nach dem Abitur mich für das Architekturstudium beworben. Bin dann damals nach Aachen gegangen und habe da zuerst an der Fachhochschule Architektur studiert. Und hinterher noch an der Technischen Hochschule, an der TH, dann nochmal das Gleiche quasi, aber mit Schwerpunkt vollkommen auf die Stadtplanung. Und bin seitdem halt Architektin und Stadtplanerin. Habe in Aachen meinen Mann kennengelernt, der ist Maschinenbauingenieur. Und der hat seine erste Stelle im Süden der Republik angetreten. Und ich bin dann nach ein paar Monaten mit den Kindern hinterhergereist, so wie man das irgendwie so gemacht hat.
Klassischer Aachener Kombi, oder?
So eine Aachener Kombi. Genau, und mein Mann, der hat mich damals gelockt mit dem Satz, hör mal Moni, das Leben ist doch zu kurz, nur an einer Stelle zu verbringen. Da dachte ich, ist logisch. Das haben wir dann so gemacht. Jetzt sind wir seit fast 20 Jahren hier. Ja, so bin ich überhaupt hier gelandet und hatte nach 2 Jahren damals aber irgendwie eigentlich die Nase voll und wollte hier nur noch weg. Ist ein bisschen schwierig, finde ich, als Kölnerin, wo halt alle irgendwie immer die Arme offen haben. Ne? Total logisch, das ist eine Handelsstadt. Da ist man über Generationen erzogen worden, aufgezogen und wahrscheinlich fest in der DNA verankert, dass man Fremden gegenüber freundlich ist. Und habe das halt hier nicht als unfreundlich erlebt, aber so ein bisschen reserviert. Und das fand ich schwierig. Ich bin dann doch geblieben und habe angefangen, hier zu arbeiten. Als das damals jüngste Kind in den Kindergarten gekommen ist. Und seitdem finde ich es einfach wunderbar, also auch als Architektin und Stadtplanerin hier zu arbeiten, wo du immer das Verschränken hast von Natur, Landschaft und Stadt, also urbanen oder zumindest gebauten Räumen. Und das finde ich irgendwie einen herrlichen Kontext. Und jetzt hier in Lörrach bin ich seit 10 Jahren. Und das ist, Lörrach kann man eigentlich nur betrachten mit Basel zusammen. Wenn ich in Lörrach bin, dann sage ich immer, Basel ist ein Stadtteil von Lörrach. Wenn ich ein bisschen weiter in der Republik unterwegs bin, dann beschreibe ich Lörrach als ein Stadtteil von Basel, um das halt auch einzuordnen. Wir sind hier Teil einer großen, tollen Stadt. Ja, und von Aachen dann hier in den Süden. Wie gesagt, ausgebildete Architektin und Stadtplanerin. Und ich bin jetzt seit 7 Jahren die Beigeordnete, die Baudezernentin der Stadt Lörrach. Hier tragen die ersten Beigeordneten dann noch den Titel Bürgermeisterin. Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Also ich bin vom Gemeinderat gewählt, nicht vom Volk. Der Oberbürgermeister hier der Stadt Lörrach, den gibt es auch noch. Und ich bin zuständig für alles rund ums Planen und Bauen in der Stadt Lörrach und hier im Dreiländereck. Ich sag mal, diese Ausbildung in Aachen, auch im Dreiländereck, war, glaube ich, eine gute Ausbildung, dass auch da immer dieses Grenzüberschreitende mitgedacht wurde. Das war eine gute Grundlage auch hier. ein Stück weit zurechtzukommen, weil wir halt hier auch ganz intensiv immer mit Schweiz und Frankreich in Kontakt sind. Und man muss das immer drei ländermäßig betrachten, was wir machen. Ja, ich finde, es ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen, dass ich auf einem Bauernhof aufgewachsen bin. Ja, meine Eltern oder mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater, die haben halt auch schon immer in ihrem Leben mit Menschen die Umwelt von Menschen bearbeitet, dafür gesorgt, dass Menschen überleben können, aber waren natürlich auch immer in der Fläche und draußen unterwegs. Und irgendwann habe ich gedacht, dann lag das gar nicht so fern, dass ich Städtebauerin geworden bin. Hat ja auch diesen Wortstamm mit drin. Ja, und ich glaube, dieses Verwurzeltsein mit einer Scholle, dass man darauf Acht gibt, wie nachhaltig man auch vorgeht, das ist halt ganz fest in meiner DNA drin. Und das versuche ich eigentlich jeden Tag anzuwenden. Und mein Ziel ist, jeden Tag die Zukunft der Stadt Lörrach gut zu gestalten. Und ich glaube, gute Zukunft ist echt machbar. Und das ist meine Aufgabe. Mit vier Kindern, sage ich auch immer, bei mir sitzt jeden Tag die Zukunft am Tisch. Und das heißt, ich habe halt einen total nachhaltig geprägten Blick. Das soll nicht nur jetzt funktionieren, was ich mache, sondern auch noch in 10, 50, 100 Jahren. Und ich schaue halt immer genau hin, was auch so kommende Generationen brauchen. Und ich glaube, da ist einfach viel im Wandel. Es ist weniger das Auto, mehr das Fahrrad. Es ist mehr der gute Ort als das hohe Einkommen. Und es ist mehr die sinnbringende Aufgabe als der schnöde Job. Vielleicht so viel von mir.
Und hast du mittlerweile die Köln-Mentalität den Menschen hier so ein bisschen aufgezwungen?
Also ich merke schon, dass da Kulturen aufeinander prallen. Aber hier in Lörrach nehmen die das so nach meiner Wahrnehmung eigentlich ganz positiv aus. Manchmal drehen sie auch die Augen, oh Gott, und dann fragen sie, warum bist du denn heute schon wieder so freundlich und so gut gelaunt? Das kann man doch nicht jeden Tag sein. Ich sage immer, ich bin da halt einfach, ich habe so einen genetischen Defekt. Also ich bin halt total optimistisch und ich glaube einfach, dass vieles einfach gelingen kann, wenn nicht sogar alles. Und sehe halt immer als erstes die Chance und nicht die Bedenken. Mein Eindruck ist, dass das mittlerweile auch hier, wo man viel mehr Bedenken in den Vordergrund stellt, dass es eine gute Kombi ist. Dass man halt einfach mit einem positiven Blickwinkel an die Dinge rangeht. Und ich glaube, mittlerweile sehen die auch, also hier in Lörrach, Mensch, da ist ja doch was draus geworden, wo wir am Anfang gedacht haben, das kann eigentlich nichts werden. Ja, also ich denke, dass es so eine gemischte Situation ist, immer gut, weil sie halt den Blick total weitet und damit auch so Bilder runder macht und damit auch Zukunftsbilder.
Also wir sind jetzt in dem höchsten Rathaus Deutschlands. Beeindruckendes Gebäude.
Von Baden-Württemberg.
Im schönsten Deutschlands, aber im höchsten Baden-Württemberg.
No. Entschuldigung. Ich habe jetzt hier, als ich reingegangen bin, habe ich jetzt keinen allzu starken Behördennief vernommen. Wie geht's dir denn damit als Optimistin und jemand, der dem ich jetzt mal Energiegeladenheit vorwerfen würde aus dem kurzen Treffen, mit Behördenmief und den Restriktionen, die damit vielleicht einhergehen, umzugehen?
Also mein Eindruck ist, dass Verwaltung ein absolut falscher Ruf vorauseilt. Also eine unserer Hauptaufgaben ist natürlich das Verwalten und dass es geordnet und rechtsmäßig zugeht. Aber wie gesagt, als Planerin ist man hier auch richtig. Wir machen Stadt, wir bauen Stadt, wir haben auch eigene Gebäude, die wir bauen, errichten. Ich persönlich habe dieses Jahr an der Initiative Women for in Architecture der Architektenkammer teilgenommen und wir haben an dem Programm als eine der ersten Kommunen in Deutschland teilgenommen, weil es mir echt ein Anliegen ist zu sagen, immer, wir haben überhaupt nicht verstaubte Arbeit. Richtig gute Projekte entstehen in Rathäusern, die eher so einen langweiligen, vermieften Ruf haben, sind sie aber überhaupt nicht. Und wenn man sich überlegt, dass Kommunen in ganz Deutschland eigentlich nur zwei Dinge bearbeiten dürfen. Das eine ist, sie sind frei in der eigenen Finanzplanung. Also sie können mit ihrem Geld machen, was sie wollen. Das entscheidet dann der Gemeinderat, solange sie noch Geld haben und nicht in irgendeiner Notverwaltung stehen. Und das zweite ist die städtebauliche Planungshoheit. Also jeder Bebauungsplan und jedes städtebauliches Plänchen darf nur die Kommune machen. Also kein Privater, kein Architekturbüro oder sonst was. Nachher auf dem Gebäude kannst du dich im Rahmen der geltenden Gesetze des Bebauungsplans selbst verwirklichen, als Architekt, als Bauherr, aber ein städtebauliches Instrument zu entwickeln, das dürfen nur Kommunen. Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann muss man eigentlich sagen, die besten Planerinnen und Planer müssen eigentlich auch in die Kommunen rein. Und das ist so meine Aufgabe zu sagen, hier können auch richtig tolle Projekte entstehen. Und das machen wir jetzt hier auch seit geraumer Zeit. Heimsen viele Preise ein für Beteiligungsformate, für gebaute Formate, sei es im Städtebau oder im Hochbau. Also schaut mal gerne weiter in die Rathäuser rein. Das ist eigentlich viel moderner und agiler, als man so denkt. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir, dass das hier nicht ganz so verstaubt rüberkommt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, Rathäuser und kommunale Kolleginnen und Kollegen haben einen Ruf, der denen überhaupt nicht gerecht wird.
Nicht gerecht.
Vielleicht können wir da später nochmal näher drauf eingehen, wenn wir vielleicht Richtung Städtebau abbiegen. Matthias, du sitzt auch mit uns am Tisch. Wir sehen uns jetzt auch, wir hatten es auch besser bloß per E-Mail-Kontakt. Ich hatte auch noch gar kein Gesicht dazu. Wer bist du?
Ja, mein Name ist Matthias Stippich. Ich bin Architekt und Stadtplaner bei Astrock Architects and Planners. Und wir haben Büros in Köln, interessanterweise in Basel und in Karlsruhe. Ich bin am Standort Karlsruhe. Und ich habe im Team zusammen mit Henning Larsen und mit Merz Kleipartner haben wir den Wettbewerb teilgenommen und haben da den ersten Preis gewonnen und sind seitdem mit der Stadt in Kontakt und ja, kümmern uns um die Laufenmühle und versuchen die sehr steile Idee, die wir im Wettbewerb auch formuliert haben, versuchen wir jetzt praktisch umzusetzen. Das Schöne an dem Verfahren war ja, dass es ein unheimlich visionäres Verfahren war. Also wir konnten wirklich mal alles so reinhauen, was wir dann so an Zukunftsvorstellungen haben, am Optimismus haben.
Das Projekt erklärst du ja später noch.
Genau. Das werde ich später vielleicht noch erklären. Zu mir vielleicht, zu meinem Werdegang. Ihr hört so an meinem Slang. Also ich komme tatsächlich hier aus der Gegend. Ich bin in der Ortenau geboren und wohne auch da. Ich habe in Biberach an der Riss Architektur studiert und an der ETH in Zürich dann Stadtplanung nochmal. Und habe in Karlsruhe am KIT dann promoviert. Und was mich reizt, also ich bin eigentlich auch so im Spannungsfeld, ähnlich wie du auch so im Spannungsfeld zwischen Architektur und Stadtplanung, aber auch mit solchen soziologischen Komponenten. Das finde ich ungeheuer spannend. Und das ist auch was hier, finde ich, sehr stark zum Trage kommt. Und das hat die Aufgabe hier ausgemacht.
Ja, vielleicht für mich, was ist Stadtplanung überhaupt und wie unterscheidet sich das von normaler Architektur?
Gut, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass die Grenzen schon so ein Stück weit fließend sind, natürlich. Also ich bin eigentlich über die Innenarchitektur zur Architektur gekommen und dann hat sich so dieser Maßstab immer mehr vergrößert. Und das ist nicht ganz ohne Grund, weil ich das Gefühl habe, dass je größer die Maßstäbe sind, desto größer ist der Impact. Also was mir an der Stadtplanung sehr viel gibt, mehr noch als in der Architektur, ist eigentlich so das Vermächtnis, das man hinterlässt als Stadtplanender oder als Architekturplanende. Das finde ich sehr spannend. Und es geht einfach darum, auch sehr stark gesellschaftliche Tendenzen, technische Veränderungen vielleicht zu antizipieren. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also was passiert denn gerade? Du hast gerade angesprochen, wir haben gerade ganz viel mit Transformationen zu tun. Also was wird in Zukunft passieren? Das ist im Moment, ist eine wahnsinnig spannende Zeit für Stadtplanung, als sich einfach so ungeheuer viel verändert. Und es ist unsere Aufgabe, es vorzudenken, was es denn sein könnte. Und das ist in der Stadtplanung, finde ich das noch anspruchsvoller. Im Städtebau finde ich es noch anspruchsvoller. Als es vielleicht in der Architektur tatsächlich ist.
Ja. Dann kann ich da kurz zwischen gehen, bevor du weitersprichst. Ist es so, dass Stadtplanung wirklich auf gesellschaftliche Entwicklung wirklich reagieren kann? Ist sie dafür schnell genug und viril genug oder beweglich genug?
Doch, glaube ich schon. Also bin ich ziemlich überzeugt davon, weil wir haben im Moment natürlich diese Klimathemen, die unglaublich durchschlagen. Also ganz viele in einer Laufmühle, sondern eigentlich überall. Das sind einfach Entwicklungen, auf die wir mit der Stadtplanung schon drauf drängen und wie wir unsere Städte einfach umgestalten. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Herausforderungen. Und da finde ich das Gewerbe auch ein ganz interessantes. Also Transformation ist ja immer so das eine. Also wenn man jetzt ein Konversionsgebiet hat und es war früher mal Industrie und man mache das dann platt und mache einen Wohnungsbau drauf, dann ist das eine. Das haben wir sehr lange gemacht. Machen wir aber zunehmend weniger, weil wir zunehmend auch natürlich mehr auf den Bestand achten und versuchen viel mehr aus dem Kontext rauszuentwickeln und zirkulär zu entwickeln. Und zum anderen aber natürlich auch, dass wir versuchen, das Gewerbe, die Produktion, die ändert sich ja auch unglaublich. Das ist ja ein großes Thema hier jetzt, dem eine Heimat in der Stadt zu geben und zu sagen, wir machen jetzt alles nur Wohnen. Natürlich ist Wohnraum enorm wichtig, aber wir brauchen auch solche Dinge wie Gewerbe. Und das Gewerbe verändert sich auch sehr stark. Also es gibt weniger jetzt, weniger Schwerindustrie sicherlich oder weniger, es wird emissionsärmer. Es wird immer digitaler, was auch super spannend ist. Und wir leben ja auch, dass die Handwerker durch die Digitalisierung, durch neue Möglichkeiten der Produktion viel schneller spezifischer werden können, auf kleinerem Raum sozusagen. Also das verändert die Anforderungen ans Gewerbe enorm. Und das macht auch ganz andere, öffnet ganz andere Möglichkeiten für die Stadt vielleicht auch. Gerade in zentralerer Lage, wie wir es hier jetzt auch haben.
Vielleicht nochmal kurz auf die Ausgangsfrage Architektur versus Stadtplanung oder was ist da der Unterschied oder die Gemeinsamkeit? Also ich darf seit einem Jahr noch die Studierenden hier an der dualen Hochschule unterrichten im Themenbereich Städtebau, einen neuen Studiengang, den wir hier vor 2 Jahren gegründet haben, Architektur mit Schwerpunkt Holzbau. Und ich habe von Anfang an immer den Protagonisten gesagt, sieh zu, dass der Städtebau mit da drin ist. Und meinen Studierenden sage ich immer, Städtebau first, Architecture second. Also erstmal muss der Rahmen stimmen und das große Ganze. Oder verliert nie den Blick, auch wenn du nur die Architekturaufgabe hast, wie ist denn das Umfeld? Wo kommt das Gebäude zum Stehen? Und man kann es, glaube ich, zusammenfassen. Architektur ist für wenige, Städtebau ist ja für alle. Und irgendwie muss das zusammenpassen und ich sag mal, die Außenwand des Gebäudes ist halt die Innenwand des öffentlichen Raumes. Und für mich ist vor allen Dingen der öffentliche Raum der, den wir A, total verteidigen müssen, dass er nicht so sehr privatisiert ist, dass es immer ein Raum für alle ist. Und das ist ein Raum, Straßen, Plätze, mal so grundsätzlich. Und an dem kann ich auch ganz agil formieren. Also ich kann ja einen ganz einfachen Beschluss fassen, da darf jetzt kein Auto mehr rein. Wird anders organisiert, also schon alleine die Superblocks in Barcelona, einen Beschluss und dann zeigen wir mal, wie auf einmal Lebensräume, die dann auch solchen Aufgaben der Zukunft, Klimaanpassung, viel mehr Grün, also anstatt für parkende Autos, Platz für Bäume oder für Aufenthalt, kann man ziemlich agil, ziemlich schnell auch auf Herausforderungen im Jetzt mit sogar im Städtebau reagieren. Und dann gibt es halt mittel- und langfristig, da sind wir dann in der Areal. Entwicklung oder Transformation, aber auch da kann das gelingen und manchmal ist es erstaunlich, wie schnell sowas gehen kann.
Habt ihr vielleicht 1-2 Beispiele aus der Vergangenheit, wo das vielleicht besonders gut gerade so technische Veränderungen antizipiert wurden und umgesetzt wurden?
Also wir haben hier den Bahnhofsvorplatz umgestaltet, da war mal wieder die Vorgabe, mit wenig Geld auszukommen. Das Problem war, wir haben uns das angeschaut und das war immer nur ein Durchgangsraum. Also da haben sich die Leute nicht aufgehalten, obwohl es ein Raum war in der Stadt, der erstmal Platz geboten hat. Und dann haben wir den nur mal angeschaut und auch so ein bisschen Burano-Methode, ja, hinsetzen und gucken, was machen die Leute. Um dann zu schauen, was könnten wir denn mit einfachen Mitteln anbieten. Da gibt es so komische Troggefäße, da waren immer irgendwie so Friedhofsgewächse drin. Da haben wir gesagt, hör mal, da hätten wir mal ordentlich nach oben gebaut, Volumen, dass ein Baum drin stehen kann. Wir hätten halt mal ein bisschen mehr, ich sag mal, markant nach oben und auch das, was zukünftig Schatten gibt. Dann haben wir da 5 Bäume in die Dinger reingepflanzt, die primeln raus und unten auf das Kaskadenartige einfach mal Holzbretter gelegt, dass es nicht so kalt ist. Dann haben wir, um jetzt technisch irgendwie mal zu fragen, da war ein Wildwuchs an Installationen, ganz viele Lampen und Schaukästen. Und wir haben gesagt, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also es gibt einen Schaukasten für die, die digital nicht unterwegs sind. Und ansonsten reichen hier 2 Leuchtmittel, um den ganzen Platz irgendwie angenehm auszustrahlen. Also wir räumen mal aus, schaffen weg und bringen halt Platz für mehr Grün und für sich hinzusetzen. Und das funktioniert. Schwuppsiwupps ist aus einem Durchgangsraum ein Aufenthaltsraum geworden mit ganz einfachen Mitteln, gut beobachtet, Unterstützung von technischen Hilfsmitteln, also so im Kleinen, aber das ist absolut machbar. Einfach in Ruhe anschauen, gut überlegen und dann mal im Zweifelsfall ausprobieren, wenn es kleine Interventionen sind, ob die Bank jetzt da richtig steht oder an einer anderen Stelle, da kann man ja dann noch agieren. Aber das ist so ein Beispiel und das nimmt die Bevölkerung richtig wahr. Die sagen, oh, schön, was ihr hier gemacht habt, war aber teuer. Nee, war überhaupt nicht teuer, war einfach nur gut durchdacht.
Ich würde es vielleicht noch ein bisschen weiter aufspannen. Wir verstehen ja Stadt eigentlich immer so als Reflexion von gesellschaftlicher Entwicklung. Und das lässt sich, finde ich, ganz gut beobachten. Also in Karlsruhe zum Beispiel bei uns gibt es diesen Fächergrundriss, der ganz klar alles zentriert auf dieses Schloss zugeht, was ganz klar so diese Zeit auch widerspiegelt. Also es ist zentralistisch, der Herrscher in der Mitte, hinter sich den Wald und er guckt dann in die Stadt. Und dann gibt es solche Zwiebelschale, wo dann das Bürgertum sitzt und ganz hinten dann die Arbeiterschaft. Das zweite Beispiel, was mir hier in der Region einfällt, wäre Nöft-Briesach. Das geht noch ein Stück weiter zurück. Also eigentlich ist das so eine Stadt, die eigentlich als Festung geplant wurde, was auch wieder diesen Zeitgeist widerspiegelt. Und wenn man dem, oder nehmen Sie Frankfurt vielleicht, auch so ein Beispiel, wenn man sich dieses Skyline anguckt, dann versteht man schon sehr klar, wo denn, was denn Frankfurt für ein Selbstverständnis hat, was die Gesellschaft da möchte, was die Ziele vielleicht sind. Und daher ist Stadt eigentlich immer was kollektiv ausgehandelt wird. Und wir in der Stadtplanung versuchen, dem einen Raum zu geben. Und um diesen Raum zu schaffen, macht es natürlich Sinn, dass wir ein Stück weit in die Zukunft gucken, weil wir wohl ja nicht für die Gegenwart was machen, dann sind wir eigentlich schon, die Prozesse sind relativ lange, dann macht es schon enorm Sinn, dass wir uns mit der Zukunft beschäftigen, in die Zukunft gucken und sagen, was sind denn die Strukturen, die wir anlegen müssen, dass dieses kollektive Aushandeln auch in Zukunft möglich sein muss. Das finde ich ein enorm wichtiger Aspekt.
So eine Anschlussfrage. Mir kommt gerade bloß die Analogie irgendwie, dass euer Schaffen als Stadtplaner, das ist ja was ist, wo ihr früh einen Samen sät und dann ganz arg lange warten müsst und irgendwann mal, weiß nicht, in 10, in 20, in 30 Jahren erst ernten könnt und es erst wahrnehmen könnt, wie, ob oder wie diese Vision da umgesetzt wird. Und mein Vater ist Förster und in seinen Erzählungen habe ich das auch ähnlich wahrgenommen, dass er sagt, ja, der Wald habe ich jetzt vor 20 Jahren irgendwie angefangen, da gehe ich jetzt zum zweiten Mal durch und sowas. Und das ist eine Landschaft, die er da formt in seiner Arbeit, eben über Jahrzehnte, manchmal auch über Jahrhunderte. Ja, und eben auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit, der Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Städtebau.
Und ich hatte halt das Gefühl, um jetzt dann auch den Grund ein bisschen zu skizzieren für diese Nachfrage, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Glaube daran dann irgendwann so ein bisschen um die Jahre 2015 ins Wanken geraten ist zur sogenannten Flüchtlingskrise. Dann ging irgendwann diese Diskussion um Wohnen und Unterbringung, die wurden dann so laut, dass dann irgendwann hatte ich das Gefühl, immer mehr Leute gesagt haben, okay, ist unser Stadtplan überhaupt noch in der Lage, darauf zu reagieren? Und eine gesellschaftliche Entwicklung wie, jetzt muss auf einmal ganz viel Unterbringung für Menschen, die von irgendwo herkommen, geschaffen werden. Und es gab dann immer nie eine Entspannung. Und seitdem habe ich das Gefühl, wurde es ein bisschen kritischer beäugt, die Reaktionsfähigkeit von Stadtplanung. Aber heute ist auch schon wieder eine andere Situation.
Aber jetzt ist ja, das, was ich wahrnehme, ist ja Wohnraum, 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 Wohnraum. Und neulich habe ich irgendwo eine Statistik gesehen, weiß jetzt nicht, wie valide die ist oder nicht, aber eben über die Entwicklung der Bevölkerungszahl in der Europäischen Union in den nächsten 50 Jahren oder sowas, die ja dann irgendwann einen Knick kriegt und ganz wieder nach unten geht. Und dann ist eben Wohnraum, Wohnraum, Wohnraum nicht mehr das Kritischste, das jetzt im Jetzt ist.
Ja, also das ist ja, also die Frage beschäftigt uns bei anderen speziellen Nutzungen auch. Also ich kenne in Nordrhein-Westfalen die ersten Kommunen, die schließen Kindergärten, weil sie zu wenig Kinder haben. Also das muss heute irgendwie das Denken so sein, dass ein Kindergarten vielleicht langfristig was anderes ist. Also ich muss ja Gebäude dann so darstellen, dass vielleicht irgendwie demnächst so eine Tagesstätte für Senioren werden kann, wo sich andere aufhalten können. Grundsätzlich bestimmt möglich, die liegen an einer relativ zentralen Stelle. Sie sind in der Regel jetzt schon alle barrierefrei. Und dann wechsle ich halt vielleicht noch die Kindertoiletten aus gegen Erwachsenentoiletten und dann schwuppsiwupps habe ich eine neue Nutzung. Aber das ist das Thema, was der Matthias gerade meinte. Also wir müssen ja immer irgendwie Zukunft schauen. Wie entwickelt sich das? Bei uns ist es dann, und das ist vielleicht manchmal noch das Schwierige, nicht immer nur linear und es können halt irgendwie so Seitenstörungen kommen. Für mich war zum Beispiel die Corona-Zeit, als Corona losging, ich habe wirklich 2 Monate nicht gewusst, wie jetzt auf einmal Zukunft aussieht. Wie lange bleibt Corona und wie entwickeln sich vielleicht auch Städte und dann wieder öffentliche Räume, wenn Menschen draußen nicht zusammenkommen können? Also ich war wirklich 2 Monate im Denken gestört. Also was heißt es? Kommt es? Oder muss ich jetzt irgendwie so irgendwie anders planen, dass ich irgendwie solche Momente intensiv mit einplanen muss? Das ging dann irgendwann wieder, aber ich habe nur gemerkt, hey, da hat auf einmal was bei mir so auf eine Taste gedrückt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt muss man ganz intensiv nachdenken. Aber das, was ihr gerade fragt, ist, denke ich, in ganz vielen Bereichen, ne? Wie kann sich was ändern und wie mache ich das möglichst resistent oder so multifunktional, dass es anders genutzt werden kann? Und es werden uns halt Areale in den Städten auf die Füße fallen, wo es super schwierig ist, vielleicht mal eine Folgenutzung hinzubekommen. Ganz klassisches Beispiel sind diese großen Einkaufszentren in den Städten, ne? Also eine ganz clevere Kollegin hat mal gesagt, das sind ja gestrandete Walfische. Die liegen da und verenden dann. Weil was machst du denn aus solchen Flächen? Also langfristig. Also das sind so Dinge, wo ich irgendwie hoffe, dass wir die hier niemals sehen in der Stadt. Und wir haben solche Fragen auch immer mal wieder. Und sowas abzuwehren und zu sagen, das ist keine gute Zukunft auf Dauer, das gehört halt auch zum Geschäft, nicht jedem Trend hinterherzulaufen, da auch einfach Haltung zu zeigen. Und zum Thema Wohnen, also ich weiß, dass das in vielen Bereichen echt oder in vielen Städten anstrengend war, aber ich sehe keine Stadt, wo es mal richtig nicht geglückt ist. Da muss ich mal sagen, hat doch erstaunlich gut geklappt. In vielen Bereichen, ja, dann kamen jetzt Menschen, dann haben wir erstmal eine Halle benutzt, dann haben wir geguckt, wo haben wir ein freies Grundstück. Der Gesetzgeber hat Möglichkeiten geschaffen, wie man möglichst zeitnah reagieren konnte, vielleicht auch mit Leichtbauweise in Containern oder in Zelten. Und jetzt wird das Ganze halt wieder ein Stück weit in geordnete Bahnen gelenkt. Ich finde, da ist viel, viel mehr politischer Wind, der da uns um die Nasen gewoben wurde. Und auch ganz viel Populismus. Also vor allen Dingen auch zeigen wir mal, eigentlich wollte man ja nicht das Ziel erreichen, die Menschen unterzubringen, sondern sie wieder nach Hause zu schicken. Ich finde, es ist in Deutschland überwiegend erstaunlich gut gelungen. Und ich sage immer, die Hauptaufgaben, die wir vor der Brust haben, sind der demografische Wandel und der Klimawandel. Und das Gold der Zukunft werden junge Menschen sein. Also wir überlegen jetzt, wie kriege ich die in die Stadt, weil die brauche ich in 20 Jahren. Ich brauche mir einfach nur irgendwie mal Demografie anschauen. Und das ist schön, dass alle gut älter werden, aber es kommt halt eine Riesenmenge an Menschen, die dann in 20 Jahren Hilfe brauchen. Viel mehr, als wir es heute schon haben. Und das Gesundheitssystem, das Pflegesystem ist ja jetzt schon am Anschlag. Wie gehe ich mit solchen Herausforderungen um?
Schlagzeile heute, der private Beitrag für eine Pflege in der Alte 3.000 Euro im Altersheim.
Ja, 265 Euro mehr im Monat, irgendwie gestiegen zum letzten Jahr. Ich glaube, das teuerste Bundesland ist Bremen und das günstigste war Sachsen-Anhalt, aber der Unterschied dazwischen ist auch nicht so riesig. Ich meine, es gibt auch Länder, die kriegen das hin und das ist irgendwie kein Hottentottenland, sondern mitten in Europa. Meine Schwiegermutter ist in den Niederlanden in einem Seniorenheim. Das kostet gar nichts. Also es geht auch anders, wobei mittlerweile die Niederländer sagen, wir bauen keine neuen mehr. Wir müssen da anders rangehen, weil wir werden nie wieder vor die Welle kommen. Ich muss halt den Wohnraum barrierefrei machen, so dass ich möglichst lange zu Hause bleiben kann. Am besten noch so organisiert, dass irgendwie dezentral jemand gut erreichbar ist. Ich muss die Menschen, die dann alt werden, irgendwie fit machen, dass sie halt auch über einen Bildschirm mal mit einem Arzt reden können. Und erst wenn es dann gar nicht mehr geht, dann biete ich nochmal Hilfe in so einer zentralen Station an. Und das sind, also da braucht man ja nicht weit weg, also von Lörrach ist schon ein bisschen weiter bis in die Niederlande, aber von Aachen war das immer so nah. Und ich habe mich gewundert, warum kriegen die das eigentlich hin und wir nicht. Aber andersrum, aber positiv ausgedrückt, es kann ja funktionieren. Und da müssen wir halt auch dran weiterarbeiten.
Aber das ist Transformationsfähigkeit, finde ich enorm wichtiger Punkt, dass wir einfach Wohnungen so bauen oder Städtebauwohnungen so anlegen, dass für unterschiedliche Dinge irgendwie nutzbar sind. Also das wäre im Moment gerade, wir haben ja in den 60er Jahren gedacht, dass natürlich das Auto sehr, sehr wichtig wäre und dass die Erschließbarkeit und Mobilität ein ganz großes Thema ist. Und heute sind wir eher dabei, diese Sache wieder rückzuentwickeln und zu sagen, wo können wir denn aufbrechen? Wo können wir vielleicht für den Fußgängerverkehr wieder freimachen? Wo können wir vielleicht begrünen und so? Also wir sind schon auch immer mit der Reparatur so ein Stück weit von unserer eigenen städtebaulichen Entscheidung irgendwann mal beschäftigt. Und ich glaube, solange Dinge transformierbar sind, sind wir da eigentlich schon beim Punkt. Das Problem ist nur, also das ist völlig richtig angesprochen, ich sehe auch, dieses Shoppingcenter sind wirklich problematisch, weil die einfach sehr schwer in irgendwas umformbar sind. Da gibt es gute Beispiele, wo man das versucht. Ich persönlich habe jetzt auch kein Beispiel gesehen, wo es wirklich gelingt, aber schon ein enorm großes Thema, mit einer Raumtiefe zu arbeiten, und das ist ein strukturelles Problem. Wenn wir Wohnungen so als Wohnungen anlegen, als Geschosswohnungsbau, dann sind die heute in der Regel schon barrierefrei und die sind schon auch immer transformierbar strukturell. Und ich glaube, da müssen wir drauf achten, einfach, dass zukünftige Generationen an Stadtplaner und Städtebauern, Architektinnen, dass die das einfach hinbekommen. Also, dass die Möglichkeit haben, Stadt weiterzubauen, sozusagen, wie wir jetzt als unsere Aufgabe auch verstehen, unsere Generation, die Stadt der Vergangenheit weiterzubauen und nicht neu zu bauen.
Hm. Wie stellt ihr euch die Zukunft vor?
Oh, eine große Frage.
Also, die nächste Zukunft stelle ich mir in Deutschland sehr alt vor. Viele alte Menschen. Also wir sind einmal im Monat zu Stadtteilgesprächen unterwegs und es ist schon erstaunlich, wie viele ältere Menschen da sitzen und die sich mittlerweile ihre Rechte einklagen. Und die lauten nicht mehr, ich brauche irgendwie eine gute Straße fürs Auto, sondern ich brauche einen guten ÖPNV. Ich brauche eine barrierefreie Wohnung und ich habe gehört, da gibt es auch eine Wohngruppe für Senioren. Wie sind denn da die Rahmenbedingungen? Die bereiten sich jetzt ab, sag ich mal, 70 oder was, auf das Älterwerden aktiv vor. Und das ist eine große Gruppe, die auch noch irgendwie so sprachfähig ist, dass sie das einfordert. Und es, wie gesagt, es wird mehr nach Bussen heute gefragt, als vor 10 Jahren noch, wo kann ich mein Auto abstellen, baut ihr hier vielleicht mal einen Parkplatz. Also das wandelt sich. Ich glaube, das wird auf die nächsten Jahre einfach eine große Nummer werden. Wie reagiert man da drauf? Also wir in Lörrach versuchen mit unserer eigenen städtischen Wohnungsbaugesellschaft Quartiere zu entwickeln und die machen wir auch im Lörrach großen Maßstab. Also hier vis-à-vis vom Rathaus haben wir vor 3 Jahren eine neue Wohnanlage mit 309 Menschen oder Menschen, die da eingezogen sind, 150 Wohneinheiten errichtet, wo wir direkt ein Café dazu gemacht haben, wo es Aufenthaltsräume gibt im Quartier, die genutzt werden können. Da haben wir jetzt mal auf die Nahversorgung verzichtet, weil es hier direkt am der Innenstadt liegt und einmal über die Bahngleise rüber ist schon der Supermarkt. Das neue Projekt, da planen wir 250 Wohneinheiten, also Wohnraum für 600 Menschen, mit 2 demenziellen Wohngruppen, also für demenziell veränderte Menschen. Also Raum für sowas wirklich aktiv anbieten. Da wird es einen kleinen Rewe-Supermarkt geben. Da gibt es eine Arztversorgung mit im Quartier. Also sowas versuchen wir vorzubereiten, auch in 50 Jahren wird das noch irgendwie funktionieren, wenn vielleicht sich wieder die Demografie ein bisschen gedreht hat. Aber das sind unsere Ansatzpunkte, uns da irgendwie zu rüsten. Wohnraum barrierefrei, gut erreichbar und dann statt der kurzen Wege. Nochmal so ein altes städtebauliches Leitbild, was, glaube ich, in der nahen Zukunft noch viel, viel intensiver wieder zu tragen kommt, im Blick auf viele ältere Menschen.
Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Also ich würde es vielleicht noch ergänzen, ich völlig recht mit dem demografischen Wandel. Und durch diese Veränderung wird der öffentliche Raum immer wichtig. Deswegen glaube ich, dass unsere Aufgabe auch sehr stark sein wird, diesen öffentlichen Raum oder den Raum, den sich Menschen aneignen können, den qualitativ gut auszubilden. Das wird die entscheidende Rolle sein. Weil wir haben die Demografie natürlich, wir haben die Digitalisierung, die auch so ein bisschen Game-Changer ist. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute, wenn sie die Welt in der Tasche haben digital, also immer mehr im digitalen Raum sind, dass das auf der anderen Seite als Ausgleich auch so ein großes Interesse an authentische Räume irgendwie erzeugt. Also es gibt sehr viele Menschen, die in die Natur gehen. Das ist viel mehr als so, weiß ich, in meiner Jugend vielleicht der Fall war.
Das kam auch nach Corona, finde ich, viel stärker.
Ja, genau. Das, aber ähnliches Phänomen, das hängt, glaube ich, zusammen. Und da ist, glaube ich, enorm wichtig, dass wir dieser Vereinzelung vorbeugen, indem wir einfach Räume anbieten, wo die Leute sich treffen können, wo sie vielleicht dann auch mit anderen Gruppen zusammenkommen können. Weil das ist ja eigentlich die Kernaufgabe der Stadt. Also Stadt ist eigentlich immer so das Zusammenkommen. Das macht die Stadt eigentlich aus im Vergleich zu anderen Siedlungsformen. Und da würde ich die Frage nach der Stadt der Zukunft ganz stark damit beantworten, dass wir einfach gucken müssen, dass die Räume, die wir gemeinschaftlich nutzen, dass die qualitativ gut funktionieren, dass sie grün sind, dass sie kühl sind. Das wird immer ein wichtiges Thema sein, dass wir das Wassermanagement in den Griff kriegen. Das ist aber was ganz, ganz Wichtiges. Und dann, dass es einfach Angebote gibt, die Leute annehmen können. Also ich glaube, dass die Stadt der Zukunft ganz stark am öffentlichen Raum hängt.
Was hältst du, Matthias, so von diesen Städterankings, die immer rauskommen, mit diesen lebenswertesten Städten? Ist es in der Lage, irgendwie die Komplexität von Stadtplanung irgendwie wirklich zu fassen, oder ist es ein Marketing-Gag?
Naja, irgendwas dazwischen. Ich glaube, es ist schon mehr als ein Marketing-Gag. Also wenn ich mir jetzt Zürich, Vancouver oder Wien angucke, das sind ja schon Städte, wo man ungeheuer gern hingeht. Aber ich habe das Gefühl, bei deinen Rankings geht es schon sehr stark um das Bild der Stadt auch. Also was es interessant für uns macht, ist, wenn man sich da mal anguckt, was sind denn die Kriterien? Also was ist an dieser Stadt jetzt cool? Was mögen wir jetzt an Kopenhagen? Kopenhagen finde ich mal sehr schön, dass es sehr heterogen ist, dass es den MIV sehr stark zurückfahren hat, dass die Leute mit dem Fahrrad fahren. Das Stadt am Wasser ist ein großes Thema. Das kann man da als Qualität rausziehen. In Wien, finde ich, ist das Wohnungsbauthema ein ganz großes. Die haben über Jahrzehnte oder wirklich über sehr lange Zeit sehr viel richtig gemacht mit dem Wohnraum. Es sind da große Experimente bereit, was aber den öffentlichen Raum stärkt. Also ich habe das Gefühl, dass der Wohnraum in Wien sehr stark am öffentlichen Raum hängt. Und so kann man sich, glaube ich, von den Rankings einfach die Städte vornehmen und sagen, was ist das der Core sozusagen? Was nehme ich davon jetzt eigentlich mit dann? Und dann kann man das produktiv, glaube ich, nutzen. Aber es hat natürlich auch mit Marketing zu tun, da hast schon recht.
Was ist die Stadt, die immer vergessen wird, die most underrated Stadt?
Lörrach.
Wollte ich jetzt gerade sagen.
Also mein Vater
war letztes Stadtteil, Wochenende hier. Gelernt.
Mein Vater war letztes Wochenende hier, der hat 85 Jahre Kölner Erfahrung, ja, in einer Person. Und er sagt, oh, ist das hier schön. Also so dieses, du hast schöne öffentliche Räume, du kannst sauber und sicher durch die Stadt gehen. Ich glaube, das sind mal so zwei auch totale Hidden Champions an Kriterien. Sauberkeit und Sicherheit, also so dieses subjektive Sicherheitsempfinden. Da müssen, glaube ich, viele einfach dran arbeiten. Oder man kann ja auch andersrum schauen. Also ich habe beim Kölner Stadtanzeiger gelesen, wie unzufrieden halt die Wahlbevölkerung mit der scheidenden Oberbürgermeisterin ist. Ich finde, die hat schon einiges gut und richtig gemacht, aber da kommt immer als erstes Sauberkeit. Wenn wir anfangen, da zu sparen, dann ist das, glaube ich, mal Anfang vom Ende. Es muss nicht immer die Designbank sein, aber es soll halt gepflegt und sauber sein. Und wenn man dann Orte hat, wo man sich irgendwie treffen kann, und das ist immer mein dritter Spruch, den ich raushaue, ich glaube, dass die Krankheit der Zukunft die Einsamkeit sein wird. Also wie sehe ich das jetzt schon? Also auch mit den kommenden Generationen zu viel im Netz. Also Begegnungsräume für Menschen und für echte Menschen. Da halte ich ganz fest. Ich glaube, das brauchen alle. Vor allem, wenn sie irgendwann wieder älter werden, dann gehen sie wieder raus und sagen, wie kann ich mich vernetzen? Und wenn man das überlegt, früher waren Plätze genau für sowas da, um Politik zu machen. Also da kommt das her aus Griechenland und aus Rom. Also man hat Plätze gemacht, damit halt irgendwie Politik und Austausch stattfinden kann. Und diese Funktion wird es hoffentlich nie verlieren.
Ich würde deine Frage vielleicht beantworten, mit welcher Gruppe von Städten underrated sind. Und das sind aus meiner Sicht tatsächlich so die in der Größe von Lörrach, weil die haben also für uns als Städtebauer und Architekt haben die den Vorteil, dass es einfach eine sehr direkte Entscheidungslinie gibt, also mal klare Ansprechpartner. Man hat keine Verwaltungswege, die wirklich schwierig sind. Also gerade beim Thema Wohnungsbau ist das in Großstädten echt ein großes Defizit, habe ich das Gefühl. Wenn man sich anguckt, welche Siedlungsformen denn die größte Zuzüge bekommen, dann sind das nicht nur die wirklich große Städte, sondern sind es genau diese Städte in solche Lage. Und da gibt es ja gerade hier, wenn man so dann rein ein bisschen hochgeht, bis Karlsruhe oder bis Frankfurt, gibt es ganz, ganz viele davon. Und die verzeichnen alles ein relativ starkes Wachstum noch. Das ist wirklich interessant. Die sind wirtschaftlich einigermaßen stabil aufgestellt. Und das, ich glaube, dass in dieser Siedlungsform, die hat eine Größe, dass sie noch nicht wirklich in Stadtteile zerfällt. Also denkt an Berlin zum Beispiel, das ist eigentlich so eine Ansammlung von eigenständige Städte. Und das haben wir in der Größe eigentlich nicht. Also die funktionieren noch kollektiv sozusagen. Also manchmal Lörracher und nicht, weiß ich, kein Teilort von Lörrach. Und ich glaube, dass wir uns, die sind, finde ich, sowohl in der Forschung wie auch so in der akademischen Betrachtung, wie auch in der Berichterstattung, fallen die häufig so ein bisschen runter, weil die leisten unheimlich viel. Die fangen ganz, ganz viel ab, ganz, ganz viel Wohnraum aus dem ländlichen Raum, was in diese Art von Siedlung geht. Und ich glaube, um die müssen wir uns wirklich stark kümmern.
Ja. Das ist wie wenn wir sagen, im Wohnbau, es geht ja nicht um die Hochhäuser, sondern der Hebel, der sitzt bei Gebäudeklasse 4 und 5. Und das ist die Städte, Größe Lörrach vielleicht. Das ist lustig, mit der Sauberkeit, um noch kurz das anekdotisch zu ergänzen, als wir hergefahren sind, wir mussten umsteigen in Basel, Bad.
Bad
schon ausgestiegen und Vito fragt mich, sind wir schon jetzt in der Schweiz oder noch in Deutschland? Wenn ich ja, schau dich mal um, der Bahnhof sieht doch deutsch aus, die bekannten blauen Schilder und sowas. Aber es ist so sauber, das passt auch nicht ganz zusammen. Also hat nicht ganz zusammengepasst. Mich würde noch, bevor wir kurz abbiegen, ganz konkret zu der Laufenmühle. Wie nehmt ihr die Welt wahr oder wie bleibt ihr am Ball? Wie forscht ihr für euch weiter? Wonach streckt ihr eure Antennen aus, um eben am Ball zu bleiben für diese ganzen Zukunftsthemen? Und um das mit der Gegenwart zu verheiraten.
Also was mich persönlich im Moment sehr beschäftigt, ist so diese Parzellierung und diese Lagerbildung, weil wir sind so im Städtebau eigentlich immer auf Mehrheiten angewiesen. Ich habe vorhin erwähnt, dass ich die Stadt immer so als Spiegel der Gesellschaft verstehe. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie die Gesellschaft sich, also wie es Tendenzen gibt, dass die Gesellschaft sich in kleine Gruppe aufspaltet, wäre es zu viel, aber doch so ein bisschen segmentiert. Dann ist die ganz große Frage, wie schaffen wir denn einen Städtebau oder eine gemeinsame Idee von Stadt, von einem kollektiven Raum, mit dem jede dieser Gruppe irgendwie zurechtkommt. Und da habe ich das Gefühl, so die letzten 4, 5 Jahre seit Corona, das war fast ein bisschen der Punkt, da hat es noch mehr Dynamik aufgenommen. Und das frage ich mich gerade schon ganz, ganz deutlich, wie kriegen wir denn Konsens hin? Also wenn wir Stadt als Verhandlungsraum, öffentlicher Raum als Verhandlungsraum sehen, dann ist schon die Frage, was bildet das denn ab? Also wie kriegen wir da alle Leute dazu, Teil dieses Verhandlungsraums zu werden? Das finde ich gerade eine sehr wichtige Frage, weil es natürlich auch darum geht, dass wir stabile Mehrheiten für diese Entwicklungen brauchen. Und die städtebauliche Frage ist, haben die Natur, dass sie sehr komplex sind, weil sie in die Zukunft reichen, in die Vergangenheit reichen und dann aber eigentlich von gegenwärtigen Situationen entschieden werden müssen. Und das ist mitunter schon relativ schwierig. Und da beschäftige ich mich gerade sehr, wie man das hinbekommt, dass man solche Mehrheiten organisiert, um einfach so einen gemeinschaftlich anerkannten Raum als Stadt wieder hinzubekommen.
Aber vielleicht irgendwie, um dann auf die Laufenmühle einzubiegen, also ich stelle das ja auch fest, es ist schwierig, in städtebaulichen Themen die Mehrheiten zu generieren oder stabile Mehrheiten, sagen wir es mal so. Die Laufenmühle, das Projekt der Laufenmühle, das bearbeiten wir jetzt seit 5 Jahren hier in der Stadt Lörrach. Die Beschlüsse sind alle einstimmig. Und vielleicht, Matthias, nimmst du es einfach nochmal mit, wenn du da wissenschaftlich reinschauen willst. Woran liegt das? Also wir setzen halt hier einfach, ich sag mal, dieses Nachhaltigkeitsdreieck, glaube ich, richtig souverän, indem wir sagen, es soll nachhaltig sein, aber es soll auch wirtschaftlich sein. Also wir wollen damit Geld verdienen und wir halten da auch nicht irgendwie hinterm Berg mit der Aussage. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass solche Nachhaltigkeitsbranchen gerade am Anfang stehen und dass man damit echt auch demnächst Geld verdienen kann. Und dann immer noch gekoppelt an das Soziale und das halt über, ich sag mal, den öffentlichen Raum, das im Moment ein Areal ist, was gated ist. Also es war halt ein ehemaliges Werksareal, was sie langfristig auch öffnen wollen. Also sprich diesen sozialen Aspekt mit reinbringen und auch versuchen, soziale Gruppierungen mit einzubinden in diese neue Idee. Und da bedienen wir dem Grunde nach alle Lager, von grün bis schwarz, von links bis rechts. Vielleicht muss man eher auch in solchen Projekten oder politisch reinschauen, dass man viel mehr diesen Dreiklang abbildet. Weil wir sind auch immer so in einem Projekt unterwegs. Jetzt machen wir hier die Straße und wenn dann das eine Lager hört, da soll Verkehrsberuhigung kommen und dann klatschen die anderen. Aber du hast halt schon eine stabile Gegenwehr. Dass man halt viel mehr, glaube ich, in so einem größeren Rahmen versucht, die Projekte auch politisch und in der Bevölkerung darzustellen, um dann halt stabile Mehrheiten wieder zu generieren. Müsste man mal gesondert draufschauen. Ich stelle nur fest, die Laufenmühle hat bisher super stabile Mehrheiten. Das einzige Projekt bei uns in der Stadt Lörrach, was immer einstimmig durchgeht. Und wenn es alleine dieses Merkmal hat, kann man da wissenschaftlich echt mal reinschauen. Aber ansonsten teile ich die Einschätzung, das ist eine große Aufgabe. Wenn halt die städtebauliche Planungshoheit kommunal ist, dann muss man halt für eine gute Zukunft schauen, dass man auch immer gute Mehrheiten hinbekommt.
Was, finde ich, da ein Lösungsansatz sein kann, das haben wir aus der Laufmühle raus gelernt, aber aus anderen Projekten, dass wir natürlich versuchen, sehr progressive Inhalte unterzubekommen, also wo sich vielleicht das eine Spektrum dann bedient. Und auf der anderen Seite auch sehr stark aus dem Kontext kommt und irgendwie sagt, okay, wir gucken uns an, was stand denn irgendwie da, was ist dann vielleicht die lokale Baukultur, was gibt es für soziologische, kulturelle Verknüpfungen mit einem bestimmten Ort, was wiederum dann eigentlich eher die Konservative abholt und dann bekommt man es eigentlich ganz gut hin, dass das funktioniert. Also es wäre jetzt so meine Arbeitsthese vielleicht mal, das, was sehr stark aus dem Kontext raus entwickeln muss, also sowohl soziologisch wie auch baulich oder kulturell. Und gleichzeitig aber die progressive Inhalte, die wir einfach umsetzen müssen, also da gibt es gar keinen Weg dran vorbei, dass wir das miteinander verheiratet. Und dann, das könnte ein Weg sein, dass wir doch so ein gemeinschaftliches Verständnis wieder zusammenbekommt.
Und jetzt konkret zur Laufenmühle. Endlich.
Endlich.
Ja. Wo kommt es her? Wie entsteht so ein Projekt? Was ist es überhaupt? Entschuldigung, ja, was ist es?
Am Anfang müssen wir vielleicht eigentlich nochmal klären, was ist das jetzt überhaupt?
Die Laufenmühle ist ein 9 Hektar großes Areal bei uns hier.
Wie viele sind Fußballfelder?
Das sagt gleich der Matthias. ziemlich zentral hier bei uns in Lörrach, hat 120 Jahre Textilgeschichte auf dem Buckel, also ein alter Gewerbestandort, den die Stadt Lörrach 2020 gekauft hat. 2019 war absehbar, dass der Betrieb in die x-te Insolvenz geht. Und ich bin halt Stadtplanerin und ich bin fest davon überzeugt, dass Stadt am besten dann gestaltet werden kann, wenn man im Flächeneigentum ist. Wir haben das dann frühzeitig politisch abgeklärt und abgestimmt und haben gesagt, wäre das was für uns? Und da haben eigentlich alle auch aus der Politik gesagt, ja, wir versuchen es, und haben begonnen mit einer Vorkaufssatzung. Also es war noch nicht, dass das Areal auf dem Markt war, es war auch noch nicht diese Insolvenz da. Aber wir haben gesagt, wir sehen die. Haben eine Vorkaufssatzung.
Das ist, Monika, das ist Teil deines Jobs, sage ich mal, dann auch immer so zu screenen, was für Möglichkeiten könnten sich irgendwann mal auftun. So, ja. Gerade so Liegenschaften, Immobilien. Ah, okay.
Ja. Also unser Job ist mit ganz viel immer, also Möglichkeiten auch erkennen. Ne? Also da sind wir schon wieder bei dem Blick in die Zukunft. Das ist unser Job oder mein Job hier. Und dann haben wir erstmal diese Satzung erlassen und die sagt, kurz übersetzt, wenn ein Grundstück am Markt ist, dann darf die Kommune mit am Tisch sitzen. Also das muss der Kommune angeboten werden. Das ist ein ganz starkes Instrument aus dem Baugesetzbuch, was da drin steht, nicht um irgendwie Privateigentümer zu drangsalieren, sondern um halt Stadtplanung betreiben zu können.
Aber gilt es jetzt allgemein für jedes Grundstück hier in der Gemeinde oder muss es für spezifische Bereiche oder, ja, oder Grundstücke aktiviert werden?
Ja, man muss das speziell aktivieren. Das ist dann auch eine Satzung und eine Satzung heißt, es ist wie so ein Gesetz. Also das wird dann erlassen, muss politisch bestimmt werden und das haben wir gemacht. Und kurzum, wir konnten das Areal dann wirklich kaufen. Dann ging es um den Kaufpreis, aber es war mit dem Alteigentümer echt smooth. Es ist gut gelaufen. Jetzt ist aber die Stadt Lörrach auch nicht auf Rosen gebettet. Und das war mir von Anfang an klar, wenn wir wirklich dann kaufen müssen, in dem Fall haben wir 10 Millionen in die Hand nehmen müssen, bei einer Stadt, die halt noch Schulen zu sanieren hat und immer wieder guckt, wie kommen wir mit dem Geld hin, dass wir ganz frühzeitig den Weg Richtung Land genommen haben, Richtung Städtebauförderung, gesagt haben, das ist unsere Idee, wir wollen die Fläche kaufen, auch wieder gewerblich entwickeln. Könnt ihr uns unterstützen? Ist die Aussicht nach, da Fördergelder zu generieren? Wir haben es damals in 50 Jahren Städtebauförderung in Baden-Württemberg geschafft, dass wir außerhalb jeglicher Förderfristen auch wirklich aufgenommen worden sind. Da hat das lang mit dem Wirtschaftsministerium an der Spitze gesagt, wir unterstützen die Stadt Lörrach. Das fand ich super. Also wir hatten so eine gewisse Sicherheit, dass eine Kofinanzierung läuft. Und dann haben wir das Areal gekauft und dann hatten wir das. Und dann war die Frage, ja, Frau Neufer, was machen wir denn jetzt damit? Es könnte ja Wohnen werden, es könnte keine Ahnung was werden. Und wir hatten 2019 Hans-Joachim Schellenhuber vom Klimainstitut Potsdam hier zu Gast als Redner in Lörrach. Und am Ende seines Vortrags, zusammengefasst mit meinen Worten, sagt er, also im Rahmen von Klimawandel, wenn du noch irgendwas erreichen willst und dagegen steuern, dann nutz die Sonnenenergie und bau mit Holz. Also nicht konventionell mit Beton oder Zement, weil halt schon in der Produktion dieses Baustoffes CO2 entsteht, sondern nutzt doch Holz, also Bäume, Holz, um dann halt das gespeicherte CO2 weiterzutragen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht bauen wir mal das erste oder ein Gewerbegebiet in Holzbauweise. Also so die Nachhaltigkeitsspur war gesetzt und dann habe ich halt mal geguckt, ja, also wo gibt's das denn schon? Um mich halt zu orientieren, wie das funktioniert, um dann festzustellen, dass das überhaupt noch nicht gibt. Und da haben wir mit den Förstern, mit unseren Förstern geredet, haben wir denn eigentlich so viel Holz bei uns im Wald? Also wir sind hier im Süden der Republik und wenn man hier rechts und links rausschaut, dann schaut man in Wald, das ist unser Wald. Über die Hälfte der Gemarkungsfläche von Lörrach besteht aus Wald. Und wir haben ganz viel Holz, was so und so anfällt. Also wir haben auch Fichten, Fichten sterben. Wir haben das Eschentriebsterben, da fellen Eschen also zuhauf an Holz, wo wir gar keinen eigenen Abnahmemarkt haben. Und dann hatten wir vor 2 Jahren zum Beispiel stark Sturm, innerhalb von 10 Minuten 10.000 Festmeter Holz liegen da bei dir im Wald. Und das Einzige, was wir bisher wissen, ist, wir nehmen das weg und häckseln, lassen in ein paar Bereichen liegen, aber du hast gar keine Einnahmen mehr und die brauchen wir eigentlich auch ganz dringend, um halt unseren Wald klimaangepasst umzurüsten, neue Baumsorten einzupflanzen. Und ganz grob, wir haben jetzt auf einmal ein Stück Land. Wir wollen auch Gewerbe behalten, weil ich finde, Arbeiten und Wohnen gehört immer in eine Stadt. Und das Behalten von Gewerbeflächen muss eigentlich auch oberste Stunde sein. Aus irgendwelchen Flächen Wohnbauflächen zu machen, das kriege ich immer hin. Aber andersrum ist es nur ganz schwer. Und dann zu sagen, es ist eigentlich hier wunderschön. Das sind tolle alte Gebäude mit Natursteinfassaden. Auch ganz tief in der DNA der Lörracher drin. Es gibt, glaube ich, keine Familie, die da nicht irgendwann in ihrer Geschichte jemanden hatte, der dort gearbeitet hat und halt Lohn und Brot nach Hause gebracht hat. Also deswegen zu sagen, okay, wir bauen an dieser Stelle auf der Laufenmühle das deutschlandweit erste klimaneutrale Gewerbegebiet in Holzbauweise. In einem Satz zusammengefasst. Und Nachhaltigkeit heißt für uns hier in Hülle und in Inhalt. Und dann haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie sehen denn Arbeitsplätze der Zukunft aus? Es muss mehr sein als 9-to-5. Da sind wir beim Thema, wenn bei mir die Zukunft am Tisch sitzt, was wollen die denn eigentlich? Die wollen nicht in irgendeine schnöde Halle gehen und da Geld verdienen und dann abends wieder raus, sondern irgendwie auch eine gute Aufgabe, einen guten Ort und einen guten Ort, der mehr als Arbeit ist, den generiere ich dann, wenn ich Öffentlichkeit reinbringe und dann auch garniere mit anderen Nutzungen. Also vielleicht kann ich mich da gut versorgen, vielleicht kann ich da Leute treffen. Und dann wurde die Idee geboren, okay, die Gewerbebetriebe, die dürfen nicht alle eine Kantine haben, sondern es gibt eine auf dem Areal, damit man sich aus den unterschiedlichen Firmen zukünftig begegnet. Oder weitergedacht, das soll auch eine öffentliche Kantine sein. Also dieses im Moment gated Areal, das öffnen und dass dann halt die angrenzenden Ortsteile auch einen Mehrwert von haben. Dahin gehen können und sagen, ich kann da meinen Mittagstisch oder abends kann ich da im Biergarten sitzen. Wenn wir von Gewerbe reden, was ja schon mal eher ein bisschen laut sein darf, wenn da abends nicht mehr gearbeitet wird, das wäre ein super Ort, wo auch gefeiert werden kann. Also auf einmal habe ich eine Nutzungsidee, wo ich dann halt nach 17 Uhr nochmal verwirklichen kann. Und das haben wir immer alles so zusammengetragen, immer wieder politisch abgestimmt. Und dann zu sagen, ja, das ist so ganz grob unsere Vision. Und jetzt wollen wir die beste Möglichkeit der baulichen Ausformung. Und da bin ich immer super begeistert von diesen konkurrierenden Verfahren, Wettbewerbsverfahren und haben dann diesen Wettbewerb ausgeschrieben. Und den hat Astorg mit Henning Larsen gewonnen. Und ich finde, die haben das richtig gut gemacht. Und was ihr gemacht habt, Matthias, das erzählst du gleich selber. Ganz viele Ideen und Visionen von uns aufgegriffen. Also auch das Thema, wir behalten Gebäude, die dort stehen. Also schön nach Odo Marquardt, Zukunft braucht Herkunft. Also da bin ich auch fest von überzeugt. Und das gefällt den Menschen, dass sie sagen, ey, ist toll, dass das erhalten bleibt. Völlig in Ordnung, dass hier gearbeitet wird, auch Zukunft war mein Opa ja auch schon. Wir können nicht nur in der Stadt leben, wir müssen da auch arbeiten. Ich kann nicht nur Geld ausgeben, ich muss auch verdienen. Das läuft im Moment richtig, richtig schön. Und die Details der Klimaanpassung und Ausformung, das erzählst du am besten, Matthias. Und ich erzähle danach noch, warum ich am Anfang so geschockt war im Wettbewerbsverfahren. Aber es ist gut ausgegangen, weil es dann doch noch einen richtig guten Entwurf gab.
Okay, du baust noch ein bisschen Spannung auf.
Endlich schon wieder ein Cliffhanger.
Ja.
Genau, also was war in dem Briefing für den Wettbewerb? Klimaneutral, Holzbauweise, Gewerbegebiet?
Also Klimaanpassung, ne, Thema Umgang in Starkregen, wie gehen wir halt mit Schatten um und so ein, also das Thema Lebensräume anstatt nur Arbeitsräume, aber vor allen Dingen das Thema der Holzbauweise. Und da haben wir gemerkt, dass das eine echte Nummer war. Wie kann ich denn eigentlich die Architektur in der Holzbauweise, also vor allen Dingen auch dann, ein Vorteil bei der Holzbauweise ist, ich kann es an einer Stelle in der Firma vorproduzieren und komme dann damit dann auf die Baustelle und bin dann halt in der Errichtung richtig fix. dass das auf einmal eine echte Nummer und Herausforderung war, dann das in den Städtebau zu projizieren, wie groß muss was sein oder wie klein. Aber das haben wir vorgegeben. Und dann war die Aufgabe der Büros, das halt an Vorgaben gut in den Entwurf zu fassen. Aber das war zusammengefasst, gute Räume, gute Begegnungsorte, Arbeitsplätze, größere Einheiten, kleinere Einheiten, Bewahren der alten Bausubstanz. Ja, und dass es halt ein richtig schönes Quartier gibt. In Holzbauweise, aber jetzt, Matthias, bist du dran.
Ja, wie hast du das zum ersten Mal wahrgenommen? Deswegen hast du sofort eine Idee gehabt?
Also man hat relativ schnell gemerkt, dass dieser Ort was Besonderes in seiner jetzigen Form irgendwie auch schon hat, weil es schon ein sehr großes Format, da stehen zwei riesig große Gewerbehalle drauf, wo produziert wurde. Und wir haben uns dann, ich habe vorhin über den Kontext gesprochen, das war auch hier enorm wichtig, weil ich finde, das Wiesental, wie ganz viele Schwarzwälder Täler, die haben eine sehr enge Verbindung zum Holz, die kommen eigentlich aus der Holzwirtschaft. Das heißt, das war vor 200 Jahren war es durchaus normal, dass einfach Holz gefällt wurde und dann ein Rhein hochgeschippert wurde, geflößert wurde. Und das war eigentlich so eine der Haupteinnahmequellen. Später dann die ganze Geschichte mit der Köhlerei und so weiter. Also das basiert eigentlich alles auf diesem Werkstoff, auf das Zusammenleben von Menschen mit dem Wald praktisch oder mit der Situation, die landschaftlich sich darstellt. Das hat sich dann ein Stück weit geändert und dafür ist die Laufmühle ein Symbol, das war uns auch sehr wichtig, mit der Industrialisierung. Die Industrialisierung hier im Wiesental, aber wie gesagt, das ist prototypisch für die anderen Schwarzwaldtäler vielleicht auch. Da stand die Laufmühle eigentlich als Symbol für den Übergang von so einer landwirtschaftlich geprägte rurale Gesellschaft in Industriegesellschaft, also sprich für Aufschwung. Und das war auch ganz oft so, wir haben von Henning Larsen, die Marie, die damit gearbeitet hat, die war hier ganz gut vernetzt und die hat überall Leute gekannt, die sich irgendwie damit identifiziert haben, die mal gearbeitet haben. Also im kollektive Gedächtnis der Stadt, Stadt Hals-Brombach auch, da spielt die Laufmühle als Gebäude eine ganz wichtige Rolle, das ist ein Symbol sozusagen. Und es wurde dann ab der 2000er Jahre, vielleicht ein bisschen später noch, leider zum Symbol für den Niedergang vielleicht dieser Industrie. Also diese Großformate gibt es ganz, ganz oft in den Tälern in ähnliche Lage. Und das hat die Leute natürlich getroffen. Und das löst natürlich auch so eine Frage nach der Zukunft aus. Also wie geht es denn jetzt weiter? Also was ein gut positives Symbol war, wird auf einmal ein negatives Symbol. Und unser Ansatz im Wettbewerb war nicht der, dass wir gesagt haben, wir versuchen viel von der Laufmühle zu erhalten, viel vom Bestand zu erhalten. Wenn es nicht klappt, diesen Bestand zu erhalten, versuchen wir dann Bestand in zirkuläre Prozesse zu überführen. Wir haben ganz viel serielle Bauteile. Das war ein wesentlicher Ansatz, dass wir gesagt haben, wir gucken einfach mal, was man davon denn alles wiederverwenden könne, ohne es einzuschmelzen, ohne irgendwie es auf die Deponie zu fahren. Und wenn es nicht funktioniert, dann schauen wir, dass wir, wenn wir neu bauen, dann aus Holz bauen, möglichst viel. Und das ist so eine Strategie, um dieses Zeichen wieder positiv aufzuladen und zu sagen, guck mal, also hier ist das Holz, von dem ihr schon immer gelebt habt, hier ist die Laufmühle, die ihr irgendwie schon immer kennt, die Teil von eurem Selbstverständnis ist. Und wir versuchen, das zusammenzubringen und ein positives Zukunftsbild zu schaffen, als ein Ort der Zukunft sozusagen, der Produktion. Das war ganz, ganz wichtig.
Erzählung, wie man heutzutage sagt.
Genau, positives Narrativ, genau. Aber das ist unglaublich wichtig. Also das ist so diese Komponente, wir haben vorhin über Mehrheiten gesprochen, Anschlussfähigkeit. Ich glaube, es ist einfach enorm wichtig, dass was schaffe, solche Erzählungen nicht nur Erzählungen sein zu lassen, sondern wirklich sehr genau zu gucken, was bewegt denn die Leute, womit identifizieren sich denn, also mit welchen räumlichen Elemente identifizieren sich. Und so sind wir dann eigentlich auf die Idee gekommen, dass die Laufmühle als positives Zukunftsbild zu entwickeln. Und alle Entwurfsentscheidungen, die danach folgte, waren eigentlich Teil oder das hat sich dann ausgefächert, also in unterschiedliche Zukunftsbilder, also für unterschiedliche Aufenthaltsbereiche, für unterschiedliche Nutzer vielleicht in die öffentlichen Räume. Das hat eigentlich alles diesem Zukunftsbild, ist eigentlich alles gefolgt, um die DNA Lörrachsebe zu erkennen. Die DNA der Laufmühle, Entschuldigung. Genau, und wie es dann entwurflich weiterging, dann war das relativ simpel, weil die Wirtschaftlichkeit ist auch ein enorm großer Aspekt, weil wenn wir den Gewerbetreibenden, also der Schlosser aus Lörrach, der da kommt und da vielleicht eine Halle gern hätte, dann muss da natürlich drauf gucken, dass es wirtschaftlich funktioniert. Das heißt, das war ein wesentlicher Teil der Aufgabe, war auch das Ganze wirtschaftlich auf die Reihe zu bekommen. Also dass es nicht nur fancy Zukunftsstadtteil wird, wo produziert wird, sondern dass es wirtschaftlich funktioniert. Da haben wir eine sehr effiziente Erschließung ausgedacht. Das war ein Loop, also eigentlich man fährt einmal im Kreis und erschließt damit alles. Das war so die eine Setzung. Und dieser Kreis definiert dann praktisch unterschiedliche Zonen, in denen unterschiedliche Dinge stattfinden. Und diese Zone haben alle unterschiedliche Talente gehabt. Also in einem Bereich, das wird der zentrale Ort, da wird es dann ein Mobility-Hub geben. Da steht ein Bestandsgebäude, was unglaublich wichtig ist. Da gibt es dann einen Platz, wo die Leute sich tatsächlich treffen sollen und publikumsintensivere Nutzungen. Es gibt andere Bereiche, wo dann tatsächlich auch Raum ist für große Halle. Da ist das gerade so die große Frage, wie das vielleicht im Holzbau dann tatsächlich wirtschaftlich funktioniert, weil die Leute müssen sich natürlich leisten können, sonst funktioniert es nicht. Und es gibt andere Bereiche, die vielleicht auch im Selbstbau funktionieren könnte. Da hatte man über das zirkuläre Bau ein sehr zugegebenermaßen sehr romantisches Bild mal an die Wand geworfen, dass wir gesagt haben, wir sehen da gar nicht so viel Ordnen vor, sondern wir gucken einfach, dass es mit Brandschutz und alle möglichen Dinge passt. Und dann seid ihr aber relativ frei, euch ganz pragmatisch zu erweitern und zurückzubauen. Und so gibt es ganz unterschiedliche Zonen, die unterschiedlich schnell wachsen werden und die aber auch ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Und zusammengebunden wird es aber immer über einen öffentlichen Raum, da dann unterschiedliche Shortcuts noch hat, unterschiedliche Treffpunkte. Das ist aber enorm wichtig und das ist für ein Gewerbegebiet, glaube ich, tatsächlich ungewöhnlich, weil Gewerbegebiete in der Regel eigentlich der Logik der Effizienz folgen, was auch Sinn macht, das müsste es natürlich sein. Und das ist, glaube ich, hier so die Kunst, diese Logik der Effizienz einerseits aufrechtzuerhalten, andererseits dieser enorm wichtige kulturelle und baukulturelle Bedeutung gerecht zu werden und ein positives Zukunftsbild zu machen. Und auf der anderen Seite das aber wirtschaftlich zu gestalten, dass es wirklich funktioniert. Also diese ganze ambitionierte Ziele sozusagen mit deiner pragmatischen Anforderung wieder zusammenzubringen. Das ist echt eine große Herausforderung. Und ein wesentlicher oder ein sehr wichtiger Ansatz, den wir da hatten, diese beiden Halle, also das kann man jetzt natürlich nicht sehen, die sind zwei sehr große Quadrate, die da auf dem Grundstück stehen und die sind auf dem Raster aufgebaut. Das heißt, sehr, sehr viel vom Grundstück ist versiegelt, was erstmal problematisch ist. Und wir haben gesagt, wir bauen erstmal nur oder versuchen weitgehend auf versiegelte Fläche zu bauen und versuche den natürlichen Boden, den es da gibt, zu erhalten. Da hat Henning Larsen sehr viele wertvolle Impulse auch geliefert. Und dann gucken wir uns aber auch das Konstruktionsraster an, weil ein Holzbau, das wisst ihr wahrscheinlich noch besser als ich, wird wirtschaftlich, wenn er in seinem Konstruktionsraster bleibt. Also in der Architektur macht es wenig Sinn, ein Gebäude zu entwerfen für ein, weiß ich, Mauerwerksbeton-Konstruktionssystem und es dann in Holz zu rechnen und zu gucken, ob es denn wirtschaftlich funktioniert. Also die Diskussion hat eigentlich ständig, also wenn man in der Architektur einen Holzbau entwickelt, muss man gucken, dass in einem Holzbauraster funktioniert, weil das steigt exponentiell an, diese Unwirtschaft. Und es hat sich herausgestellt, dass dieses existierende Raster eigentlich relativ gut mit dem Holzbauraster zusammengeht. Wie gesagt, hat uns Merz Gleis sehr viel geholfen. Und aus dieser Tatsache versuchen wir was zu machen. Also es gibt praktisch diesen Laufemühle-Pixel, der 6,25 Meter oder sowas, 6,50 Meter umfasst. Und das ist so die maximale Spannweite, die eigentlich noch gut wirtschaftlich funktioniert und wir versuchen praktisch Neubaute wie auch bestehende Gebäude auf diesem Raster anzusetzen. Und das war für uns tatsächlich was ganz Neues, weil ein Holzbau zu wollen und im Städtebau anfangen, einen Holzbau zu denken, das ist das, was du vorhin richtigerweise gesagt hast. Da gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Referenzen, weil meistens stehen dann die Holzbauer irgendwie auf einer grünen Wiese, haben ihre Logik, die eigentlich so intrinsisch aus innen rauskommt. Und hier hatte man tatsächlich die Situation, dass wir auf ein bestehendes Raster irgendwie zurückgreifen können und wir versuchen, dieses Raster mit dem Holzbau zusammenzubringen. Es hat viele Herausforderungen, ist tatsächlich nicht so ganz leicht. Mal gucken, ob es uns gelingt. Aber als Ansatz ist es einfach enorm wertvoll, weil folgt auch wieder dieser Grundkonzeption. Es ist eigentlich schon was da, was Serielles, was Gerastertes. Und wir versuchen aus dieser DNA des Ortes was Zukunftsfähiges zu machen. Und das matcht mit dem Holzbau eigentlich relativ gut.
Und wie ist es zu den Kooperationen gekommen? Und wie läuft das? Wie läuft dann so eine Kooperation?
Wir haben uns im Wettbewerbsverfahren, also ins Wettbewerbsverfahren setzt voraus, dass sich Architekten, Städtebauer mit Landschaftsarchitekten zusammentun. Das ist durchaus üblich. Manchmal sind noch Verkehrsplaner mit dabei, manchmal sind auch Spezialisten mit dabei, Soziologe und so weiter. In diesem Fall waren es, glaube ich, Städtebauer mit Landschaftsarchitekten nur. Und wir haben aber relativ schnell gemerkt, dass da Holzbau halt so eine super zentrale Rolle spielt. Und dann haben wir gedacht, okay, irgendwie müssen wir uns da Expertise noch zuholen. Dann sind wir zum Merz Klei gegangen und die haben gesagt, ja, was wollt ihr denn von uns? Also wir rechnen uns Tragwerk, wir machen Brandschutz und so, aber wir sind noch im Städtebau aktiv. Und dann haben wir einen Ansatz erklärt und dann waren die aber auch wohl dabei mit, weil da gibt es, glaube ich, echt wenig Referenz in diese Richtung. Aber die Logik ist ja ganz ähnlich wie eine Architektur. Also wenn ich Architektur entwirfe, also einen Wohnungsbau in Holz, dann gucke ich einfach, dass ich wirtschaftliche Rasterweite hinbekomme und dann kriege ich diesen Holzbau auch halbwegs wirtschaftlich hin. Und so ist, also diese Methodik das, was wir da vorgefunden haben, diesen Mechanismus, den produzieren wir, den skalieren wir einfach in den Städtebau mal und wir gucken mal, wie das denn in städtischem Maßstab funktioniert. Das ist, glaube ich, das große Experiment in Bezug auf den Holzbau, was sehr wichtig ist. Also es wird tatsächlich ein Stadtteil ein produktiver Stadtteil, der auf dem Holzbauraster funktioniert. Und sowas haben wir keine Referenz, wo sowas so mal stattfand. Und das macht es natürlich sehr spannend und sehr experimentell, damit zu arbeiten.
Ja. Und was haben wir jetzt alles in dem Stadtteil? Also wir haben eine Mensa, glaube ich, eine Zentrale. Das ist offen. Wir haben zwei große, ganz große Hallen und dann viele kleinere. Also was kann ich mir vorstellen, was dann da später für ein Trubel herrscht oder nicht? Was ist da los?
Ja, eine gute Frage. Also stellen wir uns tatsächlich auch. Das Raster, die Struktur, die wir anlegen, die muss sehr flexibel sein, weil es gibt Nutzer, die natürlich in Frage kommen, die interessiert sind, aber es gibt jetzt nicht diese zwei, drei Nutzer, wo wir sagen, okay, hier baut irgendjemand eine große Halle hin oder so, als ob es zwei Halle wären. Es müsste genauso gut vier möglich sein, es müsste kleiner sein, es müsste erweiterbar sein. Also so müsse diese unterschiedliche Talentzone, von der ich vorhin gesprochen habe, die müsse einfach wachsen können und die müsse auch in diesem Prozess jetzt Veränderungen schon aushalten. Wir versuchen, einen zentralen Ankunftsort zu generieren. Das ist sehr, sehr wichtig, der auch ein Mobility-Hub beinhaltet. Das wird eine große Frage sein, weil natürlich in Gewerbegebieten, also wir haben einen super ÖPNV-Anschluss, das muss man sagen, das ist wirklich cool. Dennoch wird da natürlich viele Leute werden mit einem Auto kommen und diese Autos hätte man natürlich sehr ungern im Straßenraum stehen, weil der Raum, den es gibt, das ist entweder ein Raum, der für Produktion genutzt werden soll oder der Naturzuschlage werden soll oder als Retentionsraum genutzt werden soll. Also eigentlich haben wir für Autos im öffentlichen Raum keinen Platz. Daher wird der Mobility Hub, der zentrale Ankunftsort, eine wichtige Rolle spielen. Den haben wir recht zentral auch in die Mitte reingesetzt. Aber wir haben vorhin über Transformations gesprochen, schon mit dem Gedanke, falls sich Mobilität irgendwann auf weite Sicht mal verändern, kann dieses Baufeld, was wir da entwickelt haben, auch eine andere Nutzung dann überführt werden. Also das sind diese transformatorische Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Wer da dann tatsächlich kommt, also wir versuchen über die zentrale Parkierung Verkehr zu schaffen, das ist wichtig. Wir versuchen über Angebote wie die Kantine und andere Sachen, versuchen wir einfach fußläufiger Verkehr reinzubekommen und einen Platz zu machen, also wir haben einen Turbineplatz im Zentrum vorgesehen. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir den bespielt bekommen, ohne zu sehr jetzt in romantische Stadtvorstellungen zurückzufallen. Also es ist natürlich ein Gewerbegebiet und da müsst ihr einfach gucken, was für Potenziale hat ein Gewerbegebiet, um Öffentlichkeit zu erzeugen, um zufällige Begegnungen irgendwie hinzukriegen. Es funktioniert mit Sicherheit nach ganz anderen Mechanismen, wie wir es hier zum Rathaus, also es sind direkt gegenüber am Bahnhof, da ist wirklich viel los, wenn man hier vor die Tür geht. Das müssen wir über andere Mechanismen, über andere Attraktionen hinbekommen. Aber da bin ich ganz zuversichtlich, dass es klappt, glaube ich. Also das Ziel ist, viel Bewegung auch reinzubekommen. Also zwischen kleinere und größere Einheiten, zwischen da unterschiedlichen Nutzen, dass ich Dinge teile. Das wird auch ein wesentlicher Aspekt sein. Das ist das, was sagt, okay, ihr müsst nicht alles irgendwie selber vorhalten. Ihr könnt Besprechungsräume oder was auch immer, Unterkünfte, Kantine und so weiter. Das können wir einfach kollektiv organisieren. Dann spart ihr euch den Platz. Und solche Dinge versuchen wir hinzukriegen, solche Synergie.
Gibt es eigentlich schon Reaktionen von potenziellen Nutzern, Mietern, wie auch immer, also auf diese Innovation oder auf diese neuen Ideen?
Ja, also unsere Zeitschiene sieht im Moment so aus, wir sind im Bebauungsplanverfahren. Wir haben seit seit einem guten halben Jahr haben wir das Verfahren, was wir europaweit haben durchführen müssen, abgeschlossen.
Ja, ganz kurz zur Einordnung. Also Wettbewerb ausgeschrieben.
Genau.
Ihr habt gewonnen mit eurem Vorschlag. Wie geht es jetzt weiter?
Dann ist ja noch nicht Ende. Ne? Dann muss man erstmal warten, falls noch einer wach wird und sagt, ich beklage das Verfahren. Wir hatten das Wettbewerbsergebnis Ende Februar und das komplette Verfahren mit Zeiten, die dann noch irgendwie abzuwarten sind, lief bis Ende letzten Jahres. Und dann konnten wir erst richtig losgehen. Also nur mal zu sagen, es dauert auch lange, weil wir auch manchmal warten müssen. Also da war ich echt kirre. Es sollte ja irgendwie weitergehen. Jetzt
Da werde ich ja jetzt schon nervös, wenn ich das höre.
Ja, genau. Gott. Jetzt haben wir aber Fahrt aufgenommen, jetzt laufen die Prozesse parallel. Also wir schauen, schon im Bebauungsplanverfahren sind wir unterwegs, wir optimieren den städtebaulichen Entwurf, wir schauen uns gerade an, wie sieht dann wirklich der öffentliche Raum aus, die Erschließung, wie funktioniert dann, dass halt ein LKW durch eine eher gefühlt kleine Straße passt, die auch noch Bäume hat und Versickerungsflächen.
Das müsst ihr euch jetzt angucken. Ich habe gedacht, das wäre schon euer Job gewesen.
Nee, das machen wir jetzt gemeinsam. Also wir quasi als Team unterwegs. Es liegt der grobe Entwurf vor. Das ist das Wettbewerbsergebnis und da schauen wir jetzt in die Details rein. Und da laufen die Prozesse jetzt parallel, sodass wir hoffen, dass wir in der Erschließungsplanung nächstes Jahr ein Stück vorankommen und dann ab 27 richtig ins Bauen und Umsetzen kommen. Die Idee hat sich rumgesprochen und wir haben jetzt schon Interessierte, die gerne hin möchten. Wir sind gerade dabei, ob wir einer Firma das an einer Stelle schon jetzt frühzeitiger ermöglichen können, sich zu verwirklichen, auch wenn wir wissen, da ist noch Baustelle. Also unsere Wirtschaftsförderung hat das mal so schön auf den Punkt gebracht. Wir hatten noch nie so viele Interessenten für ein Gebiet, was noch so früh am Anfang der Idee und des Stadiums war. Also das schlägt schon durch die Idee. Aber vielleicht mal kurz ergänzend. Wir haben auf dem Areal untergebracht ein kleines Boardinghaus, so will ich es mal nennen. Wir gesagt haben, also für Leute, die hier ankommen, beruflich oder in der Ausbildung, haben wir zu wenig Wohnraum. Meine Traumvorstellung wäre, dass ein Gewerbegebiet auch viel mehr durchmischt ist mit Wohnen. Dazu haben wir aber einfach viel zu starke Restriktionen immer noch bei uns im Baurecht, also im Baugesetzbuch. Deswegen haben wir zumindest an einer Stelle dieses temporäre Wohnen. Dann haben wir im Übergang zur Wohnbebauung, kommt ein Kindergarten hin. Wir wollen das Thema Gastro und nicht nur Kantine, vielleicht auch noch weiter, eine Eisdiele oder wie auch immer setzen. Auch das Thema Kunst. Kunst und Wirtschaft, glaube ich, können sich total gut bereichern.
Komplementär, rein, wenn man die Zeiten sich überlegt.
Also bei uns ist halt das Thema Holz und Sonne sind die zentralen Themen. Und wenn man das einmal weiter durchdenkt, dann bin ich, wenn man Holz ganz klein denkt, dann bin ich ganz schnell im biochemischen Bereich unterwegs. Also was kann ich aus irgendwelchen Produkten, wenn ich Holz irgendwie zerkleinere, vielleicht noch mit irgendeiner Feuchtigkeit durchdringe, da kommt hinten so eine grüne Flüssigkeit raus. Was kann ich da vielleicht langfristig mit anfangen? Vielleicht irgendwie so ein zweites BASF. Muss man halt nur eine Idee oder irgendwie ein gutes Patent entwickeln oder andersrum. Ich habe Holz als Material. Das schärfste Messer der Welt besteht oder ist aus Holz. Es gibt mittlerweile ganz viele Fahrräder aus Holz. Kunst, also alleine Ikonenmalerei auf Holz. Denk mal an Musik. Gitarren sind aus Holz. Also das kann ich ja weiterspinnen ohne Ende. Und rein theoretisch könnte ich ja ganz viele Ideen auch so reinbekommen, wo man sagt, das hat vielleicht erstmal gar nichts mit einem Gewerbegebiet zu tun. Vielleicht ja doch. Also unser tollster Bildhauer hier in der Region, der hat bisher mit Stein gearbeitet und arbeitet jetzt mit Holz und er sucht halt Raum für seine Skulpturen, hat eigentlich einen Mäzen an der Hand. Also es muss sich immer wirtschaftlich tragen. Ich kann das nicht umsonst anbieten. Aber so eine Nutzung wäre auch in der zentralen Achse, in einem alten Gebäude, was halt jetzt im Moment eher vielleicht im Grundriss klein, aber in der Höhe hoch ist, wo eine Sondernutzung reinkommen muss, vielleicht super, um dann halt wieder Interesse zu wecken an dem Areal, das ähnlich wie hier unser Bahnhofsplatz so ein Durchgangsbereich auch sein kann. Da läuft nebendran im Moment ein Radweg, da ist richtig was los, verbindet die Ortsteile oder halt vom Norden oder von anderen Kommunen im Wiesental kommt in die Stadt Lörrach. Es liegt eigentlich super gut, dass das entstehen kann. Und wir versuchen halt jetzt über solche Nutzungen das auch langfristig aufs Areal zu bekommen, dass immer auch was Neues entsteht. Wir haben halt an einer zentralen Stelle in so einer kleinen Gasse, das nennen wir Pioniermeile. Da haben wir halt in den alten Chat-Dächern, da wollen wir halt auch jedes Mal irgendwie immer wieder Startups mit unterbringen. Und da sind wir beim Thema, wer koordiniert das eigentlich langfristig? Oder eine Kantine, Wir sind uns dessen bewusst, dass es wahrscheinlich ein kuratiertes Gewerbegebiet wird. Nämlich eins, wo mehr da ist als bisher. Bisher haben Gewerbegebiete verkehrliche Erschließung und Kanal, weiß ich nicht, Glasfaser, das ist das einzige verbindende Element. Sonst haben alle nichts miteinander zu tun. Und das soll halt hier anders werden. Und dazu braucht das auch immer einen gewissen, ich sag mal, koordinierenden Rahmen. Schon alleine, wenn man an die Startups denkt, dass man sagt, wer koordiniert denn, wann wieder gewechselt wird und wer dann auf dem Areal bleibt.
Gibt es ja ganz viel Synergien, die geschöpft werden können von der Entsorgung, zentrale Müllannahmestelle, Infrastruktur, Gabelstapler, Hebebühne und so weiter. Aber es ist natürlich gut, wenn es dann eine Instanz gibt wie eine Stadt, die das irgendwie unabhängig verwalten kann. Das muss ja auch dann irgendwie funktionieren, dass man nicht sagt, eine letzte Woche hat der XY den Gabelstapler gehabt und der hat den zurückgelassen. Das ist ja unmöglich.
Also ich glaube, das wird genau sowas auch werden. Also wie gesagt, ich glaube aber, dass auch die Zukunft genau in sowas Kuratiertem liegt. In Herlen gibt es ein ganz schönes Areal, das heißt Sea Mills. Da hat halt einfach ein privater Investor das gekauft und macht es eigentlich schon so, wie wir das machen. Nur der baut nicht neu, aber der vermietet halt an ganz viele und koordiniert das halt. Guckt halt, was es braucht. Wir hatten es gerade von gemeinsamen Besprechungsräumen oder da, wo man eine Betriebsfeier anders stattfinden kann, als man das gewohnt ist. Das gibt es auch im privaten Sektor, aber sowas streben wir halt an. Also es wird dann im Denken nach hinten raus immer viel kleinteiliger. Aber wenn dann die Frage kommt, kann das gelingen oder wen interessiert es, finde ich es immer wieder erstaunlich, dass wir wirklich zurück auf diese zwei Ursprungsthemen Sonne und Holz, dass man dadurch ganz viel an Range aufmachen kann. Also wenn ich sage auch immer, wenn ich jetzt die Baubürgermeisterin der Färöerinseln wäre, hätte ich das natürlich nicht vorgeschlagen, dass wir das Material Holz nehmen, was wir halt hier vor der Haustür haben. Dann suchst du was anderes. Aber so dieser lokale Bezug, was habe ich denn hier an Material und was habe ich auch hier an Talenten, die dieses Mal verarbeiten können? Also das war das Nächste, was wir geschaut haben. Haben wir denn hier auch so Produktionsstätten in der Gegend? Also von Sägerei bis hin zu solchen holzverarbeitenden Betrieben. Und dann merken wir, dass das auch wieder anzieht. Also im Elsass hat jetzt ein neuer Betrieb aufgemacht, also hier von hier 50 Kilometer auf der französischen Seite. Das heißt, wirklich versuchen, das Material von hier zu verarbeiten und dann zu verbauen. Und wenn das uns gelingt, wir haben es mal mit einem Kindergartenprojekt ausprobiert. Den letzten Kindergarten, den wir hier neu gebaut haben, haben wir genau mal so. Und es hat wunderbar geklappt. Was wir wissen ist, wir schaffen nicht alles in einem Jahr. Aber so verstehen wir das auch. Das soll halt in dem Tempo wachsen, wie wir halt auch das Material da haben. Auch wenn wir jetzt Interessenten haben, da werden nicht alle dann ab 2027, 2028 sagen, ich baue. Sondern da wird auch wieder einer abspringen und sagt, es dauert ihm jetzt gerade noch zu lange. Aber dann werden neue kommen und da werden wir so ein Stück weit das Tempo vorgeben. Und ich hoffe, ich sag mal im kuratierten Sinne, dass es uns gelingt, vielleicht in 10 Jahren sogar jemanden einzustellen, der die ganzen interessierten Gruppen durch das Areal führt und sagt, guck mal, wir haben es auch irgendwann mal ausprobiert. Und unsere damalige Bürgermeisterin, die hat auch als erstes mal geguckt, wie geht sowas denn? Und um festzustellen, gibt es noch nicht. Deswegen zeigen wir eigentlich gerne, wie wir es gemacht haben und wie es gelingen kann. Und das war, glaube ich, auch dann der Ursprung der Förderung. Zu sagen, also investiert auch das Land und der Bund steht an unserer Seite. Die Holzbauoffensive hat uns ja auch gefördert. Das war übrigens das erste Mal, dass jemand bei mir angerufen hat, gesagt, ihr habt ein tolles Projekt, wir hätten Fördergelder. Das hatte ich vorher noch nie erlebt, ja. Also bin ich heute noch dankbar.
Willst du Geld haben?
So ungefähr. Da hat uns natürlich jeder Euro geholfen. Und schneller noch voranzukommen, da hilft auch jeder Euro. Also wir sind jetzt mal einfach an EU-Mitteln unterwegs. Aber ich finde immer noch die Idee super und es ist dem Grunde nach so ein bisschen wie diese alte Bauhaus-Dessau-Idee. Also da hat man versucht, Handwerk und Kunst, Architektur, Stadtplanung zusammenzubringen und das ist eigentlich auch unser Ansatz. Mit diesem Lokalen vor Ort diese Talente nochmal zusammenzubringen. Und genau wie halt der John Schellenhuber so das Bauhaus Erde als Begriff im Moment irgendwie vorantreibt, denke ich immer, wir sind das lokale Bauhaus. Also nicht das Earth oder regional, sondern lokal. Und es bringt eigentlich ganz schön das auf nochmal einen Punkt, was wir so insgesamt vorhaben. Und nochmal vielleicht andersrum. Ich habe mal im Deutschlandfunk eine ganz nette Reportage gehört über Silicon Valley und wie da irgendwie so Firmen entstanden sind. Und die haben ja so zusammengefasst ein Motto, das lautet Story first, Product second. Also zuerst kommt die Idee und mit der Idee versuche ich Geld zusammen, um dann halt das Produkt zu entwickeln. Und irgendwie war das bei uns auch so. Wir haben ganz frühzeitig versucht, in einem Satz zu formulieren, was wir wollen. Das lief in die Corona-Zeit, da konnten wir nicht unterwegs sein, die Idee präsentieren. Dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir mal einen kleinen Film. Da gibt es jetzt so einen Zeichentrickfilm, der halt die Grundsatzidee transportieren konnte. Das war das richtige Medium zur damaligen Zeit, sei es in der Stadtgesellschaft, aber auch Richtung Stuttgart, Berlin oder sonst was. Das haben wir dann als so ein kleines Pixie-Buch gemacht, was wir heute immer noch verteilen. Aber dem Grunde nach haben wir immer erstmal nur eine Idee verkauft. Wir hatten ja noch nicht mal einen Plan. Wir hatten zwar einen Bestand, der da ist, und wir haben immer versucht zu sagen, immer eigentlich Nachhaltigkeit war schon immer Thema, auch auf diesem Standort, weil vor 120 Jahren hat man Baumwolle oder Tierhaar in Textilprodukte verarbeitet. Das war immer, also die Grundlage ist immer die gleiche geblieben. Und vielleicht ist es wirklich so ein Stück weit Erfolg und nochmal Odo Marquardt, also ganz gute Projekte finden, die eine Basis haben im kollektiven Bewusstsein, in der DNA des jeweiligen Ortes, kombiniert mit den Möglichkeiten und Talenten, die man direkt vor der Haustür findet, und das Ganze verwoben in ein Zukunftsbild. Ich glaube, dann können wirklich Projekte richtig gut gelingen, egal an welchem Ort. Aber wo Menschen sich mitgenommen fühlen, wo man respektvoll mit dem Ort umgeht, sagt uns so und gut erklärbar, stellen wir uns jetzt die Zukunft vor. Ganz wichtig sind, frühzeitig Bilder zu entstehen, an denen man sich dann festhalten kann. Bei uns waren das so Skizzen, aber da höre ich heute auch noch ganz viel, ah ja, Frau Neufer, das erste Bild, was Sie da hatten, das habe ich immer noch im Kopf. Also das irgendwie frühzeitig zu generieren, und dann ist man, glaube ich, nach 10 Jahren oder 15 Jahren, also Städtebau sind diese Dimensionen, oft danach erstaunt, wie genau so ein erstes Bild doch umgesetzt wird. Und wenn man dann halt noch eine Gesellschaft hat, politisch wie halt insgesamt, die sagt, ich finde das Projekt gut, bleib dabei, dann macht es richtig Spaß. Aber dazu brauchst du immer mal wieder gute Partner. Und jetzt kommt der Cliffhanger. Achtung, Achtung. Endlich! Wir hatten über 10 städtebauliche Entwürfe. Ich glaube, 15 waren angemeldet, noch jemand hatte abgesagt, und ich war so aufgeregt, weil das ja hier mein Baby ist. Und dann haben wir uns die Entwürfe angeschaut von wirklich nur renommierten, guten Büros, die sich beworben haben auf die Aufgabe. Nach 7 Entwürfen war ich so frustriert, weil die alle so, die waren schön, aber sie waren schlecht. Es war kein Gewerbe. Also da passte dann der LKW nicht durch die Straße. Wie soll das denn hier funktionieren mit Lärm? Und da dachte ich, hä, was ist denn hier los? War das zu anstrengend? Hast du die
Praktikanten gemacht?
Ich glaube, dass es einfach das Thema Plan mal ein gutes Gewerbegebiet einfach keine Aufgabe ist, die die Büros bisher bearbeitet haben. Und dann habe ich gedacht, ja, wie ist denn das sonst so in Kommunen? Also da macht im Zweifelsfall der Vermesser den Bebauungsplan. Die Wirtschaftsförderung sagt, hör mal, das ist das Areal, mach mir bitte 10 Grundstücke von bis und leg eine gute Erschließung rein. Und mehr hat bisher nie einen interessiert. Es war nie Aufgabe für Stadtplaner, so, ich sag mal, mit Qualität und einer guten Zukunft dahinter. Ich glaube, das ist einfach die Antwort, dass es waren alles gute Büros, und die müssen das einfach jetzt ein bisschen üben. Und dann wird das demnächst laufen, aber es macht nochmal deutlich, dass gerade die Gewerbegebiete, und da hat jede Stadt welche, das wären, glaube ich, unsere Problemfelder der Zukunft. Die sind alle so schlecht, da will demnächst keiner mehr hin. Und das sind Hitzeinseln.
Das ist doch schon einfach, der Gegenwart.
Ne? Ja. Also haben wir jetzt schon, aber so richtig clashed, also aber noch keiner redet so richtig. Die, ich sag mal, Fachverbände, die reden drüber, und die sich damit auskennen, die haben es schon erkannt. Aber es ist noch nicht, dass die sich jetzt wie Einkaufszentren durch Leerstand artikulieren. Also das, die sind noch nicht so richtig abgehängt und werden zum sichtbaren Problem. Aber das wird sein. Und eine Antwort ist die, da wo ich was Neues mache oder vielleicht die Transformation von solchen Arealen, dass man sie halt einfach gut angeht mit diesen Zielen, die wir hier zusammengebracht haben. Wie gesagt, Stadtplaner haben das noch nie so richtig als Aufgabe gehabt, oder die Büros, glaube ich. Da muss geübt werden, weil das wird eine ganz starke Aufgabe der Zukunft sein.
Ja, und wie kriegen wir das hin, das mit Wohnen zu mischen. Und ich meine jetzt nicht, also ich kann mir das nämlich sehr gut vorstellen mit kleinerem, mittlerem Gewerbe. Jetzt nicht mit großindustriellen Anlagen, wo im Mehrschichtbetrieb rund um die Uhr schwere Maschinen gefahren werden, vielleicht eben das auch in gigantischen Sandwich-Panierklötzen stattfindet. Aber jetzt kleinere Gewerbenutzung, normalere Gewerbenutzung, warum ist das, warum können wir das nicht mit Wohnen vereinbaren und wie kommen wir dahin, das zu tun? Das ist doch also, wenn wir ans Leben denken, ja gut, vielleicht ist es auch, vielleicht bin ich zu progressiv und denke, das geht und bin jetzt nicht Teil von einem Anspruchsdenken, wo jetzt sagt, nee, es muss ruhig sein und absolut still und keine Ahnung.
Ich finde, also du hast es schon völlig richtig formuliert und wir haben das Problem in der Gegenwart ja auch schon. Also es ist auch richtig, dass wir uns viel zu wenig mit dem auseinandergesetzt haben über lange Jahre tatsächlich als Planende. Und es fällt uns jetzt, finde ich, auf einer Ebene mal mindestens auf die Füße und das ist der klimatische Aspekt, weil diese Gewerbegebiete sind einfach unglaubliche Hitzeinseln. Also das ist völlig richtig dran gebracht. Das sind meistens asphaltiert oder befestigte Fläche mindestens mit großem Volumen drauf, die eigentlich auch sehr irgendwie begrünt sind. Also die Temperatur, wenn man sich so diese Hitzeschutzpläne anguckt der Städte, dann ist es, da kann man nach lila Punkte suchen, dann weiß man, wo die Gewerbegebiete sind. Also das ist so der eine Aspekt, wo wir unbedingt ins Handeln kommen müssen. Und das zweite ist aber, das stimmt mich schon auch positiv, dass sich die Ansprüche an das Gewerbe verändern sich ja. Also dass es laut ist, dass gehämmert wird und sowas. Das gibt es tendenziell natürlich weniger. Es gibt immer mehr smarte Produktionen, es gibt immer mehr so prototypähnliche Sachen, Kleinserie und sowas, Manufakturgeschichte, das kommt ja irgendwie auch immer mehr.
Und man kann die Gewerbegebäude ja in einer anderen Qualität bauen, weil das ist ja, aktuell irgendwie
daraus.
Stahlrahmen, Sandwich-Panele drauf. Los geht's. Und wenn die Temperaturen entsprechend sind, wird mit offenem Tor gearbeitet. Ist ja auch manchmal logisch, wenn Betriebsablauf, wenn da Maschinen rein und rausfahren müssen. Aber wenn das in einer anderen Qualität stattfindet, dann ist es ja auch, also das ist ja, zum einen ist es ja der Lebens- und Arbeitsraum von Menschen, der dann steigt. Und zum anderen ist es eben auch das nach außen hin, also das.
Aber das folgt, finde ich, aus dieser Entwicklung raus, also dass die Gebäude im Moment immer weniger geeignet werden, weil sie sich extrem aufhitzen, weil sie zu groß sind, weil sie zu schlecht schallgeschützt sind und so weiter. Und weil sich aber die Funktion verändert, kann man dann auch die Form anpassen. Also deswegen ist die Frage schon, wie kann man vielleicht auch im Bestand dann umbaue, rückbaue, ergänze und so weiter. Ich glaube, was das Wohnen, also wir haben jetzt ein temporäres Wohnen vorgesehen, das sind die Anforderungen geringer. Aber es hängt natürlich ganz oft am Schallschutz und oft aus, muss man auch sagen, an der Lage von Gewerbegebieten. Das ist in diesem Fall jetzt nicht so dramatisch, aber meistens liegen die natürlich an Straßen, die hochlärmbelastet sind, oder an Eisenbahnlinien, die hochlärmbelastet sind. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr restriktive Schallschutzvorgabe, die manchmal das Wohnen dann ein bisschen schwieriger machen. Aber ich glaube, in dem Maße, wie die Emissionen vielleicht abnehmen, wird dieser Handlungsdruck noch mehr steigen dann auch. Und ich finde es auch wichtig, dass mir echt ein großes Anliegen, dass wir jetzt nicht jedes innerstädtische Gewerbegebiet einfach in ein Wohngebiet wandeln, weil natürlich brauchen wir Wohnraum, ist total klar. Aber das wäre auch die falsche Antwort, weil es schon die Stadt der kurzen Wege, hast du vorhin völlig berechtigterweise angesprochen, das muss man schon sicherstellen, dass es auch Arbeitsplätze gibt und dass man einfach auch keine weite Wege produziere. Das wäre ja auch kontraproduktiv. Man müsste ja gucken, dass Dinge, die produziert werden, nahe vielleicht dann auch an dem Ort der Konsumption sind. Also das finde ich schon wichtig, dass wir diese Aufgabe in Zukunft noch sehr viel ernster nehmen. Und ich glaube auch, dass zumindest hier in der Region, aber sicherlich auch woanders, dass da der Holzbau einfach eine ganz, ganz große Rolle spielen kann, weil er viele von den Aspekten erfüllt. Auch der Umbaukeit, Rückbaubarkeit, Umbaubarkeit, der zirkuläre Gedanke, da ist der Holzbau von ihr auch ziemlich stark.
Ja, also die Durchmischung, die war dann eher gedacht, du brauchst ja große Hallen, die sind in der Regel eingeschossig. Da haben wir schon gesagt, okay, hier soll es aber auch in die Höhe gebaut werden. Wir haben immer gesagt, die Produktionslenker unten und die Produktionsdenker oben. Oder halt mit Büros, also vom Brandschutz, der Ingenieur, der da sitzen kann. Und was spricht dagegen, dann nochmal oben in der vierten, fünften Etage verteilt noch Wohnen mit unterzubringen? Da hätte ich ja die Durchmischung, ohne das Gewerbe eigentlich, also dem Fläche wegzunehmen. Das war so, das wäre mein Idealbild. Ich blicke dem aber auch zukünftig positiv entgegen, weil ich glaube, dass das zukünftige Gewerbe genauso emissionsreduziert ist wie halt auch die Mobilität. Das wird nicht mehr so laut, das wird nicht mehr so emittierend sein. Und wenn man sich mal überlegt, was am meisten beklagt wird, wenn Wohnen auf Gewerbe stößt. Es gibt ja auch oft mal so Mischsituationen, da ist es B-planmäßig noch nicht so richtig getrennt. Also diese alten Standorte, wenn das Wohnen zu nah rankommt, dann ist es in der Regel, wenn halt der Umschlag ist, der Mitarbeiter, die kommen auf den Hof gefahren und machen dann ihre Autotür zu. Das morgens um 6 ist ein Hauptgrund, warum irgendwann das Gewerbe weicht. Wenn ich jetzt mal sage, hör mal, das passiert nicht mehr, weil die kommen anders an, das ist nicht mehr die laute Autotür, oder die sind halt dann abgestellt im Mobility Hub, wo ich irgendwie so laut die Tür zumachen kann, aber es stört draußen keinen mehr. Das sind echt Kleinigkeiten. Aber unser Baugesetzbuch ist halt immer noch nach der Funktionstrennung aufgebaut, ne? Alte Charta von Athen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da sind wir noch nicht ganz runter. Da müssen wir weiter ran. Das ist auch nicht ganz unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu sagen, Idealziel wäre eine bessere Durchmischung, damit nämlich ein Gewerbegebiet entsteht, wo ich als Frau abends auch noch locker drin rumgehen kann, weil im Zweifelsfall oben noch einer auf dem Balkon sitzt, nicht alles geschlossen ist. Das wäre so eine Traumvorstellung. Und da müssen die dran arbeiten. Und da, wo ich unterwegs bin und auf das Bundesministerium treffe, sage ich denen das immer. Das sehe ich als meine Aufgabe. Und dass sie halt jetzt einfach mal zeigen, wie sowas geht. Vielleicht auch demnächst mal zeigt, irgendwie, guck mal, wenn die Autos woanders stehen, dann ist das Thema schon durch. Dann sind nicht mehr die knallenden Autotüren da. Weil das Gewerbe an sich ist, wenn man sich zumindest die Klagen anschaut, nie der ausschlaggebende Punkt, sondern das, was drumherum an Emissionen entsteht.
Und ist es eigentlich, Monika, ein Problem in Anbetracht dessen, dass wir schon hier irgendwie auf dem Land sind? Weil man sagt ja immer, dieses Weg vom Auto, das ist auf dem Land nicht so umsetzbar. Und es gibt immer diese ganzen zynischen Sprüche, das Lastenrad funktioniert nicht auf dem Dorf und so weiter. Ist es hier besonders schwer, vom Auto wegzukommen?
Nee, glaube ich nicht.
Also sind wir schon wieder sehr urban.
Wir haben eine total starke Autofahrerlobby, das ist so. Aber die andere Lobby, die zeigt halt gerade mit den Füßen, wie es anders geht. Also da, wo ich irgendwie Fahrradstellplätze baue, die sind am nächsten Tag belegt. Es fahren immer mehr Leute mit dem Rad. Wir bauen da aus oder versuchen, das angenehm zu gestalten. Ich glaube, das ist jetzt einfach noch eine Zeit. Und dann werden auch alle erkannt haben, dass das so eine Qualität ist. Und ich sage auch immer jedem Autofahrer, sei da froh. Je mehr Leute Fahrrad fahren, desto mehr Platz hast du doch. Aber es sind hier noch Grabenkämpfe wegen Zone 30 und wie schnell darf ich in der Stadt fahren? Ich glaube, das wird auch irgendwann mal da durch sein. Was ich verstehen kann, ist, wenn das so ein Flickenteppich ist, ich finde so eine einheitliche Regelung im städtischen besiedelten Bereich, fahr doch einfach 30 und stell, wenn es geht, dein Auto unterirdisch ab. Blockier nicht alles voll, weil ich finde immer, die Autos stören eigentlich am meisten, wenn sie nicht fahren. Also wenn sie halt rumstehen und den öffentlichen Raum irgendwie benutzen, da bin ich aber auch zuversichtlich. Und hier in Lörrach wird es so sichtbar immer mehr Fahrradfahrer, die unterwegs sind, auch mit dem Lastenrad. Das wird werden.
Aber da haben wir hier, glaube ich, auch so ein kleiner topografischer Vorteil, weil erstens Basel natürlich in der Nähe ist und Basel sehr, sehr stark mit dem Fahrrad und dem ÖPNV funktioniert. Und zweitens die Besiedelung des Wiesentals natürlich recht kompakt, einigermaßen kompakt in der Täler eigentlich stattfindet. Und diese Täler sind nach meiner Wahrnehmung zumindest auch relativ gut im ÖPNV erschlossen sind. Also das ist was anderes, wie jetzt vielleicht was hier in Köln, wo es wirklich in alle Richtungen dann irgendwie weggeht. Gleichwohl ist es schon ein Thema, also das kann man schon vorstellen, dass es geht nicht, dass wir ein Gewerbegebiet machen und sage, nee, Autos, erstmal kein Thema für uns. Er kommt gefälligst mit der Bahn oder mit dem Fahrrad. Das geht im heutigen Stand, funktioniert das, glaube ich, nicht. Daher auch diese Idee, diesen Mobility Hub, den wir jetzt schon noch brauchen, das sehe ich irgendwie schon. Aber der muss einfach so sein, dass das ein verändertes Mobilitätsverhalten, vielleicht das mehr kollektiv die Leute auffahren, ist schon ein wichtiges Thema. Dass der dann auch vielleicht rückbaubar ist. Und gerade dieses kollektive Fahren, das Zusammenfahren, das gemeinschaftlich organisieren, ist was glaube ich, schon auch im ruralen Raum noch mehr funktionieren könnte, weil es da eigentlich gute Ansätze gibt, weil die Leute schon irgendwie genau wissen, jetzt fährt mein Nachbar irgendwie nach Basel, also koordiniere ich mich mit dem. Da gibt es, glaube ich, schon auch ein Potenzial, dass die vielleicht eine schlechte ÖPNV-Anbindung haben, die neben dem Rad fahren wolle oder könne, weil es zu steil ist, auch ein Thema hier. Dass die dann einfach auf gemeinschaftliches Fahren vielleicht ausweiche, hätten wir auch schon mal viel gewonnen.
Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt an der Stelle.
Ja.
Dann, oder hast du noch einen Monolog vorbereitet, einen längeren?
Nee.
Möchtet ihr noch was loswerden zum Abschluss?
Ich
Ich hatte den Schlusspunkt ja schon gesetzt. Monika, darfst du gerne.
Also wir merken immer, also
du kannst uns nochmal deine drei Sprüche zusammenfassen, weil die fand ich super griffig. Das war das eine.
Schon gar nicht mehr. Also der wichtigste ist, bei mir sitzt jeden Tag die Zukunft am Tisch. Und unsere Aufgabe ist einfach eine gute Zukunft. Und das gelingt uns mit der Laufenmühle 100%. Der Oberbürgermeister hat mal so schön gesagt, ey, das haben wir noch nie gemacht. Deswegen wird es ganz bestimmt gut. Und da sind wir einfach ganz optimistisch unterwegs. Bisher hat uns überhaupt noch nichts aus der Bahn geworfen. Und ich glaube, wir setzen da einen Nerv und auch genau das richtige Thema in einer Zeit, wo das passt, wie Menschen zusammenleben. Das gut, dass Menschen sich begegnen, auch in der Arbeitswelt. Wir müssen Räume echt multifunktional nutzen. Auch ein Gewerbegebiet muss ein Lebensraum werden, dass man sich da 24 Stunden wohlfühlt und vielleicht auch aufhalten kann, in welcher Form auch immer. Wohnen und Arbeiten viel näher miteinander noch verschränken. Wir arbeiten da in den Möglichkeiten, die uns das Baugesetzbuch im Moment gibt. Und ansonsten für alle, die Lust haben, die Laufenmühle mal persönlich kennenzulernen, uns darf jeder besuchen, auch wenn wir ganz im Süden der Republik sind. Aber absolut sehenswert. Und ich hoffe immer, ich habe immer gesagt, also wenn wir den ersten Spatenstich machen, dann erwarte ich, dass der amtierende Bundeskanzler kommt. Ne? Jetzt schauen wir mal, ob das gelingt. Ich wollte damit zum Ausdruck bringen, wir machen hier was ganz Besonderes. Und da bin ich immer noch von überzeugt. Und wir tragen die Idee in die Welt, damit es viele mitbekommen. Und ich glaube, man muss sich einfach trauen, das zu machen, mal ein Stück weit mutig sein, zeigen, was Verwaltungen drauf haben. Auch da irgendwie, hey, wir bringen eins und eins zusammen und setzen das mal um. Und wenn demnächst einige mal auf Lörrach schauen und sagen, da gucke ich mir was ab, weil es gelingt, dann haben wir alles richtig gemacht. Ich danke für euer Interesse.
Schön, vielen Dank, dass ihr uns empfangen habt.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.